Intubation is a skill, extubation is an art.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem Kinderanästhesie-Talk Podcast mit Armin und Gordon. Heute ist Samstag, der 12. März und wir werden heute für euch über die Extubation sprechen.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau, Extubation, darum soll es heute gehen. Wir reden ja sonst immer über die Intubation oder die steht so im Fokus der Anästhesie. Aber ich finde, bei Kindern passieren viele Probleme bei der Extubation. Und darüber möchte ich mit dir heute reden, Gordon.
Ja, das ist ein cooles Thema. Das war eine gute Idee von dir. Armin, in der Vorbereitung war ich selbst überrascht, wie vielschichtig das Thema ist. Und ich befürchte, dass wir unser Ziel 45 Minuten pro Podcast wieder mal reißen werden.
Ja, das könnte passieren.
Traditionell beginnen wir immer mit einem Rückblick. Mich hat eine Sache sehr überrascht, und zwar hatte ich ja geglaubt, dass mich die Aussage zur Sedierung zur nicht-nüchternen Kindern einholt und ich dafür gerügt werde. Zwar habe ich klar zu den Einschränkungen Stellung bezogen, dennoch hatte ich irgendwie das Gefühl, mich auf dünnes Eis zu begeben.
Ja, aber ich glaube, du hast ja auch gut begründet, wieso du das so als einen gangbaren Weg findest, warum man eine Sedierung machen kann. Du hast ja schön die eine Studie zitiert und ich denke mir, du hast einfach gute Argumente geliefert und deshalb, glaube ich, ist dein Eis gar nicht so dünn, wie du glaubst.
Ja, da hast du wohl recht, aber es hat mich, wie gesagt, überrascht. Die Rückmeldung hatten wir auch noch andere. Es waren allesamt positiv. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Es war sehr cool und es bestärkt uns, einfach weiterzumachen und auch so weiterzumachen, wie wir es bisher angefangen haben. Aber tatsächlich, also ich glaube nicht, dass wir nur gefallen. Da gibt es doch bestimmt was, was euch nicht passt oder wo ihr sagt, das würdet ihr anders machen oder das ist ein Stilelement, da könnte ich drauf verzichten. Sowas. Also wir wollen ja wachsen und wir wollen besser werden in dem, was wir tun. Und deshalb können wir natürlich auch konstruktive Kritik gebrauchen. Also ab und zu muss einem da auch mal was um die Ohren gehauen werden, damit man irgendwie eine Lernkurve hat und Fortschritte macht. Also wir freuen uns über positive Rückmeldungen, aber ihr dürft uns gern auch mal ernst ins Gebet nehmen.
Genau, die Groupies des Podcasts brauchen ein paar orientierende Worte vielleicht. Gordon wünscht sich orientierende Worte. Dann haben wir noch in der letzten Folge ein kleines Gewinnspiel spontan eingebaut. Wir haben über die Puma-Narkose gesprochen und ich habe das mal einfach so reingeworfen, weil es mir im Kontext mit dem, was Gordon erzählt hat, so eingefallen ist. Ich möchte erstmal auflösen, was eine Puma-Narkose ist. Es ist ein kleiner Gag natürlich. Es ist eine Narkose mit 4 Perfusoren und in den ersten macht man Propofol, in den zweiten Ultiva, also das Remifentanyl, in den dritten macht man Mivacron oder Mivacurium und in den vierten das Atrenol, damit die Narkose auch schön stabil bleibt. Und es ging ja genau darum, glaube ich, dass über die, ich glaube, die RSI gesprochen haben, dass man alles schnell reinspritzt und das möglichst am besten stabil alles bleibt und deshalb, ja, so als
Puma-Narkose. Vielleicht ist es da gescheitert, dass die meisten das Ultiva unter Ultiva gar nicht kennen, sondern unter Remifentanil und konnten mit dem Unix anfangen? Ich weiß es nicht.
I don't know. Ich habe einmal in meinem Leben eine Puma-Narkose gemacht übrigens, wollte ich nochmal sagen. Ich glaube, das gehört zu einem guten Facharztkatalog dazu.
Okay, dann muss ich das noch nachholen, habe ich noch nicht.
Ja, aber Clemens hat das gewusst und Clemens hat damit eine Tasse gewonnen.
Yay, Clemens, herzlichen Glückwunsch. Ja, das wird jetzt für Clemens ein unvergessenes Ereignis sein, bin ich mir ganz sicher. Dann hat uns sehr die Erwähnung als Hörempfehlung der Pin-Up-Docs gefreut. Vielen Dank, Jungs und Mädels, das wissen wir sehr zu schätzen. Eine Sache habe ich aber das Bedürfnis noch richtig zu stellen. Ich arbeite nicht an der Charité. Ich habe zwar dort studiert und das meinte Armin auch in der Begrüßungsfolge mit Akademiker der Charité und dann hieß es ja, ich war in Bremen, war ich auch und bin zurück nach Berlin gekommen, aber ich bin nicht zurück an die Charité gegangen, sondern ich bin in einem kommunalen Haus, also bei Vivantes, ist ja kein Geheimnis, das ist ein kommunaler Klinikkonzern, wir sind tatsächlich fast genauso groß wie die Charité, aber die überstrahlt natürlich alles andere, was so in Berlin in der Krankenhauslandschaft zu finden ist.
Ja, das heißt ja auch, die Charité ist der Leuchtturm der Medizin, sagt man so.
Stimmt, das kenne ich auch. Ich weiß nicht, ob das so ein guter Vergleich ist. Wenn ein Schiff einem Leuchtturm zu nahe kommt, dann läuft es auf Grund. Ich weiß nicht, ob das damit gemeint ist. Ich fürchte nicht. Vielleicht ist es auch nicht einfach zu Ende gedacht. Aber gut, also jetzt nicht mehr Charité, sondern jetzt Vivantes.
Schön, und dann haben wir noch eine Bitte an euch.
Genau. Der Kinder-Anästhesie-Talk mit Armin und Gordon ist eigentlich ein Crowdfunding-Projekt. Jedenfalls ist es so gedacht. Die Crowd besteht bisher aus Armin und Gordon und es wäre super cool, wenn sich das zukünftig ändern könnte. Wir sind ja so mit dem einen oder anderen Tausi in Vorleistung gegangen und es wäre schön, wenn wir das nicht alles aus eigenen Mitteln stemmen müssten. Es bleibt ein gemeinnütziges oder ehrenamtliches Projekt von uns. Wir möchten halt nur die Fixkosten gerne nicht alleine stemmen. Falls am Jahresende ein Plus unterm Strich steht, werden wir damit gemeinnützige Projekte unterstützen. Wir hatten ja schon auf unserer Website angekündigt, Kinderhospizarbeit hier in Berlin. Jetzt kommen so ein paar andere Themen, die aufpoppen, über die wir uns noch Gedanken machen. Wir werden das Geld auf jeden Fall gut unterbringen können. Zielgruppe werden auf jeden Fall die Kinder sein und nicht Armin und Gordon.
Ja, und wie könnt ihr uns fördern? Wir haben auf unserer Homepage einen Förderbutton etabliert. Einfach draufklicken, das ist ein PayPal-Link. Da könnt ihr einfach den Betrag drauf tun, den ihr für richtig haltet. Wir würden uns auf jeden Fall darüber freuen.
Ganz genau.
Und mehr haben wir jetzt auch gar nicht mehr zu sagen. Dann lass uns jetzt einfach mal anfangen mit dem Thema Intubation is a skill.
Extubation is an art.
Viel Spaß. Ja, wir reden ja immer über die Intubation und wie man das so machen muss und dass man das Kind richtig lagern muss. Aber weißt du was? Ich glaube, die Kunst ist eigentlich das Extubieren. Ich habe auch mal eine nicht verblendete Einzelzentrumstudie gemacht.
Also du hast Leute in deiner Umgebung gefragt, mit anderen Worten, ja?
Ja, genau. Ich habe ein paar Leute gefragt und habe die einfach gefragt, was glaubst du ist schwieriger, Intubation oder Extubation beim Kind? Am meisten hat mir die Aussage gefallen von meinem lieben Kollegen Roland. Der meinte, na, die Extubation, ganz klar, weil bei der Intubation hast du die volle Kontrolle über das Kind, aber bei der Extubation hast du gar keine Kontrolle über das Kind und das Kind macht das, was es möchte.
Ja, genau das ist es nämlich. Ein spannender Gedanke. Du gibst die Kontrolle ab und hast keine Ahnung, was das Kind als nächstes tun wird, genau.
Ja.
Und das macht es so spannend, ja, richtig.
Und deshalb glaube ich, und das ist, Intubation ist halt ein Skill, ich glaube, es kann jeder wirklich lernen, aber den richtigen Zeitpunkt der Extubation zu finden, und mit Extubation meine ich sowohl Larynxmaske als auch Tubus, ich glaube, das ist das Entscheidende sozusagen, das ist dann die Kunst sozusagen, die Erfahrung, die dann damit einspielt, und darüber möchte ich mit dir heute reden.
Okay.
Ich möchte dir an erster Stelle erstmal skizzieren, wie ich das mache, ich habe mir mal so eine Matrix ausgedacht und vielleicht kannst du das nachvollziehen, wie ich es mache. Ich glaube, das ist auch viel, was du kennst, was ich auch aus Berlin mitgenommen habe.
Okay.
Also gehen wir mal davon aus, dass wir ein Kind intubiert haben, also mit Larynxmaske oder Tubus. Das liegt in Rückenlage in der OP. Und jetzt geht's darum, dass wir uns zurückziehen und wir möchten das extubieren. Ja. Und jetzt gehen wir mal von dem Fall aus, dass wir dem Kind eine Larynxmaske hinzugefügt haben. Und jetzt würde ich mal so grob unterscheiden, Kind unter 10 Kilo und Kind über 10 Kilo. Wenn ich ein Kind habe, was unter 10 Kilo wiegt, wobei ich mich wirklich auch nicht auf die Kilozahl festlegen möchte, nur es war so Pi mal Daumen, dann warte ich natürlich, dass das Kind eine Spontanatmung hat. Das ist dann natürlich eine Voraussetzung, ne, für eine Extubation mit einem ausreichenden Tidalvolumen. Ich extubiere das Kind und lasse es meistens auf dem Rücken liegen. Ich halte die Atemwege offen, so gut ich kann. Mache vielleicht ein bisschen Inklination, Reklination, je nachdem, wie das Kind offen ist. Benutze wieder mal das Stethoskop, mein Lieblingsgerät. Und wenn ich das Kind noch unterstützen möchte, weil es halt deoxygeniert und mit Hilfe der Auskultation, würde ich einen Piep drauf machen auf das Kind. Nochmal eine Maske draufsetzen mit ein bisschen Piep.
Warum hast du da diese Grenze von 10 Kilo? Was ist der Hintergrund?
Also ein Jahr habe ich so gesagt. Ich würde vielleicht ein bisschen drunter gehen, auch noch so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Also ich denke ja vor allem an die Kinder, die so die Leistenhernie bekommen mit, also ich 1, 2, 3, 4, 5 Monaten. Und das sind ja die Kinder, und das haben wir schon in der Atemwegsfolge besprochen, die viele Atelektasen haben können. Das heißt, ich habe hier so von meiner Beobachtung her ein hohes Risiko für Atelektasenbildung, und dass es nach der Extubation zu einer Deoxygenierung kommt durch Kollaps der Alveolen, zu einem Rechts-Links-Stand und damit einer Sauerstoffsättigungsabnahme.
Und was ändert die Lage daran?
Die Rückenlage?
Ja.
Die Rückenlage ändert es daran, dass ich einfach schneller die Kontrolle über das Kind haben kann. Ich finde es echt schwierig, in Seitenlage ein Piep zu machen.
Ah,
und
okay.
Finde es in Rückenlage bei dieser kleinen Kategorie von Kindern besser. Also tatsächlich scheint es mir einfacher zu sein. Ja. Genau, deshalb.
Hast du denn für das Alter auch eine besondere Vorliebe, welche Larynxmaske du nimmst? Da gibt es ja verschiedene Hersteller und verschiedene Ausführungen. Also ich bin da relativ festgelegt, deshalb die Frage.
Ja, also Larynxmasken der zweiten Generation nehme ich fast immer. die sind angulierter als die der ersten Generation. Ich habe außerdem den Kanal, in dem ich halt noch die Magensonde legen kann. Und das ist für mich die Maske, mit der ich am meisten Erfolg habe. Bei Erwachsenen tatsächlich habe ich sogar besseren Erfolg zum Platzieren mit den Masken der ersten Generation, also ohne Kanal. Aber ich glaube, das ist Gewöhnungssache.
Ja, ich mag diesen Kanal mit der Möglichkeit, den Magen abzusaugen bei den Kleinen ganz gerne, weil man doch ungewollt einfach immer ein bisschen den Magen insuffliert. Ne? Ja. Wenn man eine Stunde OP hat, dann ist der Magen doch relativ luftgefüllt. Und wenn man dann aber eine Entlastung hat, kontinuierlich, da geht es mir gar nicht um Sekrete oder so. Mir geht es einfach nur darum, den Druck aus dem Magen zu nehmen und damit die FRC sozusagen einigermaßen aufrechtzuerhalten. Mhm. Und deshalb bin ich da auch ein Freund von. Und man kann im schlimmsten Fall auch über diese Masken intubieren. Da gibt es verschiedene Ausführungen, ne? Dass man dann fieberoptisch einfach einen kleinen Tubus durchsäbelt. Das ist total elegant. Das ist aber nur die B-Note eigentlich.
Ja.
Wichtiger ist der.
Das ist schon sehr speziell. Aber du hast gerade schon ein schönes Stichwort gesagt, um jetzt weiterzugehen in meiner Matrix. Was mache ich denn bei Kindern über 10 Kilo anders? Also da warte ich natürlich auch darauf, dass sie Spontanatmung haben. Dann lege ich sie in Seitenlage aus der Rückenlage. Dann extubiere ich sie. Und ich sehe hier den Vorteil, dass ich die beim Rausziehen der Larynxmaske, gegebenenfalls mit Sog an der Magensonde, den ganzen Schmodder mit rausziehe. Ich lege mir auch oft ein Tuch hin, unter das Kinn des Kindes und so habe ich das Kind in stabile Seitenlage. Ich habe den Schmodder mit rausgezogen. Ja, und das finde ich elegant. Wobei, Kave, hier finde ich, gibt es so ein kleines Fenster. Nur ich muss halt den Punkt erreichen, in dem die spontan atmen, aber eben auch noch tief genug schlafen, weil wenn die zu wach sind und ich dieses Manöver mache, dann hat man hier mal Laryngospasmusgefahr. So meine
Beobachtung. Deshalb die Frage, warum du überhaupt wartest, dass die Spontanatmung zurückgekehrt ist, bevor du sie in Seitenlage legst. Was ist denn die Überlegung dahinter? Weil ich mache es nicht, also einfach nur so wertfrei. Ich lege die nach der OP, lege ich die relativ bald in Seitenlage, nehme die Schulterrolle raus und dann werden die spontanisiert in Seitenlage.
Ja, ich mache das, ich habe vielleicht noch einen Schritt vergessen zu erwähnen. Ich bringe die in Spontanatmung, mache das Beatmungsgerät ab, lasse die kurz an der Luft atmen und dann drehe ich sie um, weil auch weniger Gerödel dann dran ist. Einfach, weiß nicht, finde ich irgendwie einfacher.
Okay. Gut, du wahrscheinlich aus der Gewohnheit heraus, ne? Tatsächlich lasse ich die bis zum Ende am Gerät, auch in Spontanatmung, unterstütze sie vielleicht ein bisschen, weil ich die hohe FiO2 haben möchte. Also mal so 70%. Denn wenn ich die an der Maske spontanisiere, das Gerät abdocke, und damit das Kind sofort Raumluft atmet, dann wasche ich ja quasi meine FRC mit dem Sauerstoff aus. Und wenn ich dann die Maske rausziehe und dann Atemwegsbullen bekomme, weil das Kind einen Laryngospasmus bekommt, zum Beispiel, selten der Fall, aber es soll ja mal vorgekommen sein, dann habe ich halt die Reserven nicht mehr. Deshalb möchte ich eigentlich die Reserven bis zum Entfernen der Atemwegshilfe. Und dann bin ich, wenn die Kinder schon relativ stabil sind und kräftig atmen und vielleicht sogar schon einen Hustenstoß haben, lasse ich auch die Gesichtsmaske weg. Dann lasse ich die an der Raumluft atmen und gucke, was passiert, ne, ob sie die Sättigung halten.
Ich glaube, dieser Prozess, den ich gerade beschrieben habe, geht so schnell, wenn die in Spontanatmung kommen, drehe ich sie auf die Seite und dann ziehe ich auch schon gleich die Maske raus. Also, und da haben die ja noch einen hohen Anteil von FiO2, behaupte ich jetzt mal. Und dann halte ich meistens noch Sauerstoff davor. Ja, und damit habe ich echt gute Erfahrungen. Aber wie gesagt, manchmal ist es eben so, dass man da mit irgendwelchen Assistenten redet und quatscht und dann werden die schon zu wach und wenn du dann anfängst, das zu manipulieren, dann ist es gefährlich, finde ich, da man dann doch manchmal so ein kleiner Stimmritzenkrampf oder fast schon zum Laryngospasmus eben kommen kann, der ja, auch dann auch selbst
oder dass sie ist. Einfach wirken, ne? Also das ist halt ein relevanter Reiz, ne? Und wenn sie dann einfach hochwirken, merkt man manchmal, wenn da so von unten so ein so ein Gewittersturm aufbraut, da bin ich auch dabei, da kommt sofort die Maske raus, weil ich sofort den Reiz loswerden möchte, weil ich nicht möchte, dass das Kind jetzt auch noch erbricht. Ne? Das ist dann der Trigger. Und deshalb will ich dieses Fenster gar nicht abwarten. Die kommen in Narkose auf die Seite, werden spontanisiert, sobald verschiedene Kriterien erfüllt sind. Da werden wir sicherlich nochmal das vertiefen im Laufe dieses Podcasts. Kommt halt die Maske raus.
Ja.
Es gibt ja auch Strategien, dass man die Kinder selber die Maske ziehen lässt im Aufwachraum. Habt ihr so eine Strategie, die ihr verfolgt?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also das wäre dann nämlich die Alternative. Entweder man extubiert das Kind spontan atmend in einer Schlafphase oder man wartet, dass sich das selber rauszieht, eben damit, weil in diesem sensiblen Fenster eben dann die Gefahr des Glotteskrampfes oder des Laryngospasmus eben besteht. Und bei uns ist das so, dass wir das eben so etabliert haben, dass die Kinder ohne Larynxmaske in den Aufwachraum gehen. Ne?
Genau. Ein Kind im Aufwachraum hat, und das ist meine persönliche Meinung, über die Atemwegskompetenz selbst zu verfügen. Ja? Also es muss den Atemweg selber frei halten können. Wenn das die Maske tut und das Kind nicht und es ist nicht mehr unter ärztlicher Aufsicht, ja, dann oder unter 1:1 Betreuung, das hast du ja im Aufwachraum auch nicht, dann ist einfach die Gefahr groß, dass dann sich doch der Atemweg irgendwie versehentlich verloren geht oder verschließt und dann einfach niemand da ist, der es bemerkt oder zu spät bemerkt. Also da bin ich überhaupt gar kein Freund von. Also spricht auch nichts dagegen, ein Kind so lange zu betreuen, bis es seine Atemwegskompetenz wieder voll hat. Jo. Großes Problem.
Nee, sehe ich auch so. Wobei ich erinnere mich, glaube ich, an ein oder zwei Fälle, wo ich das doch so gemacht habe. Aber ich erinnere mich nicht mehr an den Hintergrund. Aber ich habe das sehr bewusst so abgewogen und dann mich dafür entschieden, die Langungsmaske drin zu halten. Aber genau.
Ich habe auch schon mal gezuckt, ja, und darüber nachgedacht. Das waren dann die Fälle, wo die Kinder einfach extrem gut prämediziert waren, weil die
vom
hohen Stresslevel kamen, ja. Und dann die Narkose raus war und die echt nur noch vom Dormicum gepennt hatten. Ja. Und
dann ist dann eine Langungsmaske eine gute Atemwegschienung.
Genau, ich nicht sicher war, ob das eventuell auch dazu führt, dass der Atemweg, wenn das Kind sich einfach auf den Rücken legt, den Atemweg gefährdet.
Ja.
Aber dann muss man sich andere Strategien überlegen. Also das ist halt einfach irgendwie ein fauler Kompromiss.
Ja. Aber und das war sicherlich auch kein kleines Kind, dass du dann, bei dem du das so gemacht hast, sondern eher so 7, 8, 9, 10 Jahre altes Kind. Also bei
3, 4, ne? Also so, wo die halt dann schon ordentlich Prämie brauchen, weil die wenig Bock auf uns haben, habe ich schon mal gesagt, ne? Wo man dann einfach medikamentös ein bisschen großzügiger nachhelfen muss. Oder Notfallkinder. So, ne?
Okay. Genau, das war das sozusagen, wie ich das bei einer Larynxmaske mache. Beim Tubus. Was ist eigentlich anders? Also bei Kindern unter 10 Kilo warte ich natürlich auch, dass sie Spontanatmung machen. Und da habe ich mir hier auf meine Notiz geschrieben, BBS. Ich musste kurz selber überlegen, was diese Abkürzung heißt. Aber ich meinte damit Bradykardie Apnoe-Syndrom. Also allein schon das Akronym war falsch, aber egal. Na, darüber haben wir auch schon viel gesprochen. Du kannst ein Kind in Intubation haben, so ein, also ich 1-2 Monate altes Kind, das hat eine gute Spontanatmung am Tubus. Dann gehst du zum Kind hin, es ist ganz entspannt und ruhig und dann fährst du es an, es zuckt dann kurz, macht ein Zitronengesicht und dann hört es auf zu atmen. Und hättest du den Tubus gezogen, weil du gesagt hast, oh, es atmet ja gut und ist alles gut, und dann hört es auf zu atmen, nachdem du es extubiert hast, und dann wirst du panisch und hektisch. Und das ist, also ich will darauf hinaus, man sollte warten, dass das Kind wirklich gut und stabil atmet. Und hier würde ich deswegen auch eher eben warten, dass das Kind so ein, ja, ich sag jetzt mal, Zitronengesicht hat, bis es zum bisschen so grimassiert, hin zum Tubus greift.
Ja, ein wichtiges Kriterium, ne? Also Movement on Purpose, also dass man es nicht nur sich irgendwie bewegt, sondern dass es gezielte Bewegung macht.
Genau. Es muss Bewegung machen, es reicht nicht aus, wenn es spontan atmet. Und das Kind extubiere ich auch im Rücken und mit dem gleichen Argument wie vorhin. Wenn ich hier ein Oxygenierungsproblem habe, dann habe ich die bessere Kontrolle bei diesem kleinen Kind, wenn es in Rückenlage ist. Ich kann besser absaugen, ich kann besser die Maske draufhalten, das funktioniert alles besser als in Seitenlage.
Tatsächlich extubiere ich fast alle Kinder in Rückenlage, mit einem anderen Argument. Das liegt wahrscheinlich an meiner Narkoseführung, ja. Ich mache die Narkoseführung natürlich im Kontext zum chirurgischen Reiz. Und der ist zum Ende der OP ja in der Regel nicht mehr so ausgeprägt. Das heißt, die Narkose ist relativ flach. Das heißt, ich komme gar nicht in die Verlegenheit, ein Kind am Ende der Naht auf die Seite legen zu können, ohne dass es sich am Tubus in die Erschöpfung hustet. Ja, das heißt, die Narkose ist einfach nicht mehr tief genug, damit diese Bewegung toleriert.
Ja.
Das heißt, ich muss es zwangsläufig in Rückenlage extubieren. Kann es dann aber ja sofort in Seitenlage legen.
Ja, genau. Das wäre dann der nächste Punkt. Was mache ich bei Kindern über 10 Kilo? Das, genau wie du es gerade gesagt hast, ich warte auf eine stabile Atmung, ich extubiere das und lege es dann in Seitenlage. Genau mit dem Argument, dieses Drehen mit Tubus ist dann doch ein zu starker Reiz in dieser sensiblen Phase. Ne? Das ist das, was du meinst, oder? Der verschiebt sich minimal in Bronchiensystem und das macht dann Hustenreiz und das ist unangenehm fürs Kind.
Ich glaube, der Hustenreiz ist sowieso, der Tubus in der Trachee ist ein stärkerer Reiz als eine Laparotomie. Ja. Es ist faszinierend. Man kann die sich in der HNO ganz häufig, ne? Man kann die von Hacken bis Nacken aufschneiden, man kann Tonsillen rausschälen, aber sobald der Operateur am Tubus hustet, in gleicher Narkosetiefe, ja, fängt der Patient oder die Patientin an zu husten. Das ist total verrückt. Und deshalb haben wir am Ende dann das Problem, dass das Kind sich erschöpft oder in die Erschöpfung hustet, aber eben nicht suffizient atmet. Ja?
Ja.
Also du tust den Tubus raus, du denkst, oh, das Kind hustet und dann kommt überhaupt gar nichts mehr.
Ja, ganz genau so. Ja gut, dann sehe ich, dass du 80% meiner Matrix teilst.
War ja abzusehen, ne? So, ich meine, wir haben ja irgendwie so ähnliche Schule und so, also
glaub ich auch,
dass wir da völlig unterschiedliche Ansichten haben, ist ja nicht zu erwarten.
Genau. Es gibt aber auch so ungeschriebene Gesetze, wie zum Beispiel, Kind wird zum Narkosegerät gedreht. Kennst du es auch?
Ja, kenne ich.
Steht in keinem Buch, aber ist so. Ein zweites ungeschriebenes Gesetz ist ja, dass man dem Kind Sauerstoff vorhält. Oder machst du es auch, nachdem die Kinder extubiert sind? Oder nicht zwangsläufig?
Nö, nö. Also wir haben noch gar nicht gesagt, warum es überhaupt sinnvoll ist, es zum Gerät zu drehen. Warum ist das sinnvoll?
So, ja, weil die Wege kürzer sind vom Schlauch, oder?
Ja, also, die Wege sind kürzer, genau. Und wenn wir schon bei ungeschriebenen Gesetzen sind, dann würde ich hier auch noch anführen, dass ich immer großen Wert darauf lege, dass ein Kind ein- und ausgeleitet wird in dem gleichen Setting, wie wir es immer kennen. Ich meine, die werden ja häufig für die Operation irgendwie gedreht, gelagert, was auch immer. Und damit meine ich jetzt auch, der Tisch wird im Raum verstellt. Ja, dann wird der Kopf um 90 Grad gedreht, weil er dann näher am Mikroskop ist oder so, ja. Man neigt dann auch, oder viele neigen dazu, dann zu sagen, naja, dann leiten wir es gleich so ein. Und dann leiten sie es auch so aus. Bin ich überhaupt kein Freund von, weil wir haben halt die Schnittstelle Mensch-Maschine und Mensch-Maske und Mensch-Ambo-Beutel und so, ja. Und warum verändern wir diese Schnittstellen in den heißen Phasen des Starts und der Landung? Das ist doch total dämlich, ja. Das, ja, okay, wäre, als ob ein Pilot,
heute fliege ich mal von links, heute fliege ich mal von rechts.
Ich finde es einfach unklug, diese Bedingung zu ändern, wenn ich schon eh Gefahr laufe, in eine Situation hineingedrängt zu werden, in der ich schnell und zielstrebig handeln muss, in der ich mich in einer Situation wiederfinde, in der eine dichte Handlungsfolge entsteht von Maßnahmen, die ergriffen werden müssen. Und warum soll ich mir da zusätzliche Hürden einbauen, indem das Gerät jetzt auf einer Seite steht oder irgendwie anders steht zum Patienten? Also, lange Rede, kurzer Sinn, einleiten und ausleiten, so wie es immer tun.
Ja, ich hatte so Seil 3 bei euch im Kopf, da in der HNO, ne? Das, dann ist das der Tisch immer so schräg oder so gestellt, ne?
Ja, genau, ja. Richtig, genau. Ja, aber das kenn ich. Seil 4, genau, wo, ja, das Mikroskop von der Decke kommt und dann der Kopf halt immer zum Mikroskop gedreht werden muss. Ja, genau. Ne? Und das finde ich einfach echt nicht gut, wenn man dann die Kinder gleich so ein oder so ausleitet, weil es ist dann nur in diesem Saal so. Und besonders die HNO-Kinder, die immer für Überraschung gut sind, ja, immer diese kleinen verrotschten.
Du hast echt so einen Zwist mit HNO-Kindern.
Ja, ne, das ist die anspruchsvollste Klientel. Ja, so in der Altersklasse 2 bis 4 Jahre, ja. Die sind ja eben genau deswegen dort, weil sie Atemwegsprobleme haben, die chirurgisch irgendwie angegangen werden müssen. Und gerade dann muss man doch sich nicht die Bedingungen noch zusätzlich verkomplizieren.
Ja, genau. Also am besten ist mal das Setting, womit man am meisten Vertrauen hat, was man immer alles gleich machen, und dann macht man auch, glaube ich, die wenigsten Fehler, ne?
Genau.
Das ist der Punkt. Dann gibt's noch so ein ungeschriebenes Gesetz, also Schleim absaugen. Ja, ist ja irgendwie selbstverständlich, oder? Ich meine, wenn ja ein Kind viel rotzevoll ist, dann würde man es irgendwie absaugen, Nasentropfen vorher reinmachen, gegebenenfalls. Kinder sind Nasenatmer, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Machen wir auch regelmäßig, also vor allem Schwester Birgit, die hat das, die forciert das jedes Mal. Ich denke da meistens nicht dran, leider. Aber ja,
super.
Spätestens dann kommt Schwester Birgit und sagt, ja, wieso sind da keine Nasentropfen drin? Und dann denke ich, ja, Gott sei Dank gibt's Schwester Birgit. Ja, genau. Ja. Okay, und dann noch die Frage, haben wir auch gesagt, Extubation, tief schlafend oder Zitronengesicht? Da haben wir uns ja auch schon gesagt, es muss zum Tubus greifen und so wach sein. Es gibt aber doch vielleicht 2 Ausnahmen, die mir einfallen, wo man ein Kind vielleicht tief extubiert. Das ist dann zum Beispiel bei einer Hals-OP oder wenn das Kind absolut nicht husten soll. Ja, genau, aber dann muss man halt wissen, dass das Kind extrem lange nachschlafen kann und man es eventuell manuell nachbeatmen muss. Und das kann Schleim nachlaufen und alles das, ne? Das muss man dann abwägen, einfach, ob man das so tragen möchte.
Man kann Konzept. Ja auch den Atemweg auf eine Lungenmaske wechseln. Also wir haben in der HNO wieder häufig noch so audiologische Untersuchungen am Ende einer OP. Also die Kinder, die werden erst, wir sind ja so ein CI-Zentrum, so ein Cochlea-Implantat-Zentrum, Hörzentrum Berlin. Das ist relativ groß, muss man sagen. Und da haben wir viele Kinder, die eben mit so einer OP das Hören geschenkt bekommen. Also eine ganz tolle Sache eigentlich. Und die sehen wir 2-mal im OP, einmal in der Vorbereitung und einmal für die eigentliche OP. In der Vorbereitung kriegen die ein MRT, ein Felsenbein-CT, dann geht's in den Saal und dann kriegen die eine sehr ausführliche Narkoseuntersuchung. Ne? Da werden die Ohren inspiziert, Paracentesen durchgeführt, Adenektomie oder Tonsillotomien gemacht. Das heißt, da hat man erstmal einen ordentlichen chirurgischen Reiz und dann passiert eine Stunde gar nichts, wenn die Audiologen die einzelnen Hörschwellen ausmessen. So, und warum soll ich dann in der Phase das Kind am Tubus lassen? Weil ich mache ja die Narkose nur für den Tubus.
Ja, spannend.
Und warum soll ich dann am Ende den Tubus drin lassen? Ich ziehe den raus, in tiefer Narkose, inseriere eine Larynxmaske, mache die Narkose zu einer besseren Analgesedierung. Natürlich mit der entsprechenden Analgesie, die das braucht, weil es ja einen chirurgischen Reiz hatte. Und dann machen wir diese BERA, diese Audiologie-Untersuchung, die eine Stunde dauert in der Regel, an der Larynxmaske. Und dann hat man am Ende das Kind relativ schnell ausgeleitet und sicher, weil ich eben diese ganzen Adverse Events nicht sehe tatsächlich.
Ja, spannender Punkt, ein guter Punkt. Also ich überlege gerade, wie das bei uns ist. Ich bin ja seltener eine HNO, aber ich meine, dass wir die Kinder für eine Cochlea-Implantation tatsächlich in Larynxmaske machen von vornherein, fast egal welches Alter. Aber würde ich jetzt mich nicht festlegen wollen, weil wie gesagt, ich bin
für die CIOP kriegen die eine Larynxmaske.
Ach so, okay.
Die Voruntersuchung, ne? Wo dann auch Tonsillotomin, Ektomin,
Adenosumin
kann man in Larynxmaske machen.
Ach so,
machen wir auch in Larynxmaske. Ah, ja, okay. Aber wenn die Kinder zu klein sind, ich glaube, ja, diese nee, Spirallarynxmasken, genau, die gehen erst ab 1,5 oder ab 2 los. Ne, so. Und da
und die sind noch zu labbrig,
brauchen
dann,
die kleineren Kinder klein. Ja, brauchen dann einfach einen Tubus.
Ja, okay.
That's leider.
The point. Okay.
Und last not least fällt mir noch ein, wenn wir in der Kinderurologie bei uns so Harnleiter-Neuimplantationen oder andere urologische OPs, Pyeloplastiken, die einfach lange dauern, die dann am Ende der OP ihren Caudalblock bekommen, damit wir einfach diese 4 Stunden OP-Zeit nach hinten raus noch haben an allergetischer Wirkung. Bei denen mache ich das genauso. Also wenn die nicht primär schon für die OP mit einer Larynxmaske versorgt worden sind, dann kriegen die spätestens jetzt ein. Die werden dann auch extubiert und dann wird der Caudalblock in Larynxmaskenanästhesie in Seitenlage angelegt. Und dann kommen die auf den Rücken sofort, damit sich das auch gleichmäßig verteilt. Und dann werden die an der Larynxmaske spontanisiert und extubiert.
Ja, das ist ein spannender Punkt, weil wir haben das ja neulich, ja, das ist ein anderes Thema jetzt, aber wir machen tatsächlich den Caudalblock vor der OP, auch wenn die OP 4 Stunden dauert, und verlängern dann den Caudalblock mit Clonidin. Aber das ist ein anderer Punkt, darüber können wir nochmal ja bei Regionalanästhesie sprechen.
Mich würde nochmal interessieren, was ihr denn, wenn ihr intubiert, für Tuben verwendet. Habt ihr da irgendwelche Vorlieben? Gibt's da No-Gos?
Ja, also wenn du schon so fragst, es gibt natürlich erstmal die Auswahl zwischen gekafften und ungekafften Tuben grundsätzlich. Und ich benutze sehr gerne gekaffte Tuben. Ich finde die einfach.
Habt ihr da einen bestimmten Hersteller oder
ja,
eine bestimmte Ausführung?
Wir benutzen die Mikrokrafttuben, denn die sind toll.
Ja, genau.
Also was wären die Gründe, warum wir die benutzen? Die sind der kindlichen Anatomie angepasst. Der Kaff sitzt weiter distal als bei dem herkömmlichen Tubus. Es ist ein ganz tolles Material. Es ist ganz weich, bei einer höheren physikalischen Reißfestigkeit. Und der Kaff ist tornisterförmig, also er dichtet über eine längere Strecke ab, im Gegensatz zu diesen olivenförmigen Kaffformen von den konventionellen Tuben.
Ja, genau. Und der ist halt ein
Low Pressure
ne? High Volume Kaff.
Genau.
Ne? Also da reicht ein Druck von 10 mm Hg schon aus. Das ist ja ein Drittel von dem, was wir normalerweise haben, um den wirklich dicht zu kriegen. Ne?
Absolut, genau. Und was sind die Vorteile von gekafften Tuben? Na, das ist ja natürlich einmal, dass wir eine geringe Tubelwechselrate haben. Also wir intubieren ein Kind und wenn der Tubus zu klein ist, dann überblocken wir eben die Stelle. Ne? Deshalb wird ja auch empfohlen, Alter durch 4 plus 3,5 zu nehmen für die Tubusauswahl, für gekaffte Tuben.
Ja, mit dem Nachteil, dass wir natürlich einen kleineren Innendurchmesser haben, ne? Und damit einen höheren Strömungswiderstand.
Genau.
Also das Spontanatmen am Tubus sollte dann nicht allzu lange dauern, ne? Vor der Extubation.
Ja, und
genau, der Atemweg ist dichter, ne? Das ist ein Vorteil. Das heißt, unsere Gasmessung, Kapnometrie und Narkosegasmessung ist halt einfach zuverlässiger.
Ja.
Und man kann sich auch auf konstante Tidalvolumina mehr verlassen. Ne?
Ja, würde ich auch so sehen. Ja.
Damit eine verbesserte Oxygenierung, Ventilation. Ne?
Ja.
Und Arbeitsplatzkontamination bei einer volatilen Anästhesie hast du natürlich weniger Raumluftbelastung.
Richtig. Aber jetzt hast du auch schon einen Grund genannt, warum ich einen ungekafften Tubus nehmen würde. Das ist immer dann, wenn ich eine Bronchoskopie machen möchte. Dann würde ich großzügig zum ungekafften Tubus greifen, um eben den größeren Innendurchmesser zu haben. Das ist zum Beispiel der Fall bei einer Lungenventilation, wenn man da jetzt irgendwie einen Bronchusblocker reinführen muss oder so. Ne? Dann ist das schon, da ist jeder Millimeter wirklich, wirklich wichtig.
Ja, genau.
Ja, und du, ist bei dir auch so? Siehst du es auch so? Oder gibt es auch noch andere Gründe, warum du einen ungekafften nehmen würdest?
Also wir nehmen die ungekafften, also wir haben das bei uns relativ einfach strukturiert. Wir haben ungekaffte Tuben bis Größe 3,5.
Ja.
Da spielt hauptsächlich sozusagen der Innendurchmesser maßgeblich die Rolle. Und ab 3,5 haben wir nur noch gekaffte Mikrokraft-Tuben. 3,5 überschneidet sich noch, ja. Und ab 4 haben wir dann noch gekaffte Tuben, Mikrokraft. So, damit fahren wir wunderbar. Ich möchte nochmal, wir wollen jetzt keine Werbung für diese Mikrokraft-Tuben machen, aber ich möchte doch trotzdem nochmal drauf zu sprechen kommen. Denn die meisten anderen Tuben, wir haben jetzt irgendwie fast jeden Hersteller bei uns im Haus gehabt und die sind arithmetisch runtergerechnet vom Erwachsenen auf eben die kindliche Größe, aber sie folgen eben nicht der kindlichen Atemwegsanatomie. Ne? Folge 1, haben wir uns darüber ausgelassen, dass der Atemweg bei Kindern doch ganz anders ist. Und was du vorhin gesagt hast, eben neben der Abstand vom Kaff zur Tubusspitze, die Tubus-Kaff-Breite an sich. Ich habe mir mal in Vorbereitung auf diesen Podcast den Spaß gemacht, um mal so ein Mägeltubus von einem 0815-Hersteller, sage ich mal, ausgemessen. Da hast du dann einen Abstand von 2 Zentimeter Tubus-Spitze bis zum Kaff. Dann hast du eine Kaffbreite von 2 Zentimeter, das ist schon 4 Zentimeter. Da sind wir schon, das ist jetzt ein 4-5er-Tubus, da sind wir schon quasi mit der Länge der Trachea am Ende. Der hat jetzt hier zum Beispiel gar keine Markierung. Und bei den markierten Tuben, da beginnt beim 4,5er Tubus die Markierung bei irgendwie 5 Zentimetern. Das heißt, wenn wir die Markierung so setzen, wie wir sollten, nämlich präglottisch, es gibt auch nur eine, dann blocken wir den Kaff auf Ringknorpelebene. Ja. Und wenn wir den unterm Ringknorpel kaffen, dann rutscht schon die Tubusspitze in eine Richtung. Meistens nach rechts.
Richtig, also das Fenster ist schmal auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du immer die Gefahr, dass du diesen konventionellen kleinen Tubus in der, wie du schon sagtest, in der engsten Stelle blockst und damit ein Trauma setzt, ne?
Genau. Und das wiederum ist eben dann ein Nachteil gekaffter Tuben, den wir bei den Microcuffs eben nicht sehen. Was passiert durch den Druck, Schleimhautödem, ja, dann hast du initialen expiratorischen Stridor. Der ist aber überhaupt nicht das primäre Problem, sondern durch diese chronische Schädigung, ja, durch die Nekrose und die Granulation eben dieses Teils, kommt dann eben nach Wochen die narbige Stenosierung. Und dann kriegst du den bleibenden Stridor bis hin zu eine Lochblättenstenose, ja, also da haben wir schon Fälle gesehen, da fragt man sich, wie sind die Kinder überhaupt,
wir haben das geschafft zu überleben.
Wir haben das geschafft zu überleben, richtig. Ja. Bei dem letzten Notfallkind, an das mich erinnern kann, das ist jetzt tatsächlich erstmal so 2 Wochen her, da hat nur ein 2-0er Tubus durch diese Lochblende gepasst. Ein unglaublich hoher Atemwegswiderstand, ja.
Ja, Stichwort Hagen-Poiseuisches Gesetz, ne?
Genau, R hoch 4 Gesetz. Dieses Hagen-Poiseuisches-Gesetz, das sozusagen das geflossene Volumen pro Zeiteinheit bei einer laminären Strömung durch ein Rohr beschreibt, da hast du halt im Zähler Pi mal Radius hoch 4. Das heißt also, je kleiner der Radius wird, desto höher der Strömungswiderstand in der Viererpotenz. Das heißt, halbiert man den Innendurchmesser, sinkt der Volumenstrom um den Faktor 2 hoch 4, also 16. Und deshalb macht das einen Riesenunterschied, ob du nun einen 4 mm oder 5 mm Innendurchmesser hast.
Mhm. Ja, absolut.
Ich möchte unseren Hörerinnen und Hörern versprechen, dass ich einen Vortrag hochlade in die Shownotes zu dieser Folge, wo genau das nochmal auseinandergedröselt wird, noch viel detaillierter. Und da sind auch schöne Abbildungen drin, ja, wo verschiedene Herstellertuben mal nebeneinander gelegt wurden und sozusagen die verschiedenen Kaffhöhen und Längen und so einfach mal miteinander verglichen werden. Kann sich jeder selber ein Bild von machen und sich seine eigene Meinung dazu bilden.
Sehr eindrucksvoll auf jeden Fall. Also, aber eigentlich logisch. Du hast mir auch einen Artikel geschickt zur transglottischen Corticosteroid-Injektion.
Der hat dich geflasht, den fandst du cool.
Ja, den fand ich cool. Zur Therapie von Postintubationsstenosen, die subglottisch aufgetreten sind nach traumatischen Intubationen. Und in diesem Artikel haben die auch nochmal aufgelistet, wie häufig diese traumatischen Intubationen eben vorkommen können. Das ist bei Erwachsenen 1 zu 20.000. Ne? Das ist so, ich sag jetzt mal, die Referenz. Auch gar nicht so selten übrigens, finde ich. Bei Neonaten 1 zu 50 und bei Unreifen ist dort in dem Artikel von 1 zu 20 was geschrieben worden.
Das ist krass, ne? Ja, die ist unheimlich empfindlich, die Schleimhaut. Die liegt da echt nur locker drauf und die ist unheimlich vulnerabel.
Also die Kleinkinder sind jetzt noch nicht aufgeführt, aber naja, ich würde auch das so in diesem 100er-Bereich oder so einschätzen und einordnen. Jedenfalls haben die dargestellt, dass in einem Zeitraum von 2012 bis 2018 26 Kinder mit symptomatischen Traumatas durch Intubations vorstellig waren und die haben sie mit eine Corticosteroid-Injektion behandelt, also Narkose, die wurden intubiert und dann wurde in diese Plika zwischen Stimmband und Kehlkopfwand das injiziert, das Steroid, und dann haben die Kinder 3 bis 5 Tage durchbeatmet, bis es abgeschwollen ist. Und danach hatten die tatsächlich keine Symptome mehr. Ne? Mhm. Die Alternative wäre eben, dass man den Kindern einen Stent setzt in die Trachea oder eine Ballondilatation macht, was ja auch unangenehm ist.
Ja, die Stents verrutschen, die wachsen nicht mit und es granuliert immer wieder zu. Lieber frühzeitig. Siehst du, haben die Dermatologen doch recht mit ihrem Cortison, ne?
Ja, genau. Das passt ja auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass diese Stenosen und Narben eben entstehen und dass das eben durch Cortisontherapie verändert werden kann, ne? Dass diese Umbauprozesse zu einer Fibrinogenausbildung eben gebremst werden können. Das ist die Idee dahinter gewesen. Ne? Ja. Limitierend muss man zu sagen, es ist eine retrospektive Studie und es gibt, soweit ich weiß, keine Long-Term-Beobachtung von diesen Kindern. Also es ist jetzt nicht analysiert worden, ob die über einen ganz langen Zeitraum darüber hinaus auch keine Rezidive hatten von Stenosen. Ne? Aber zumindest in dem Beobachtungszeitraum, den die da untersucht haben, war das eben der Fall.
Ja, okay.
Aber was mir dabei noch aufgefallen ist bei dieser Studie, weil wir nochmal kurz über Intubation vielleicht sprechen jetzt, wenn man einen ungeblockten Tubus platziert, dann ist es ja manchmal so eine Findungssache, bis man den richtigen Tubus gefunden hat. Man muss ja den Tubus finden, bei dem die Atemwege dicht sind. Wenn du Nebenluft hast, dann ist er eben zu klein, dann musst du einen größeren nehmen. Punkt. Erstmal so ist das. Und wenn du einen geblockten Tubus nimmst, dann musst du ihn einsetzen. Und dann ist es aber auch wichtig, dass der Nebenluft hat, wenn der Kaff noch nicht aufgepustet ist.
Ja, genau, das ist ja zu groß.
Ich habe mal gelernt, ich glaube, vielleicht sogar von dir, wenn du sich entscheidest, einen gekafften Tubus zu nehmen, musst du ihn auch blockieren, damit du eben diese Plique ausbügelst aus diesem Kaffmaterial. Sonst hast du halt diese Falten und die auch Schäden machen können eben. Ne?
Ja, das bezog sich aber nicht auf die Mikrokafftuben, die gibt's ja noch nicht so lange. Tatsächlich ist es bei denen jetzt nicht unbedingt, oder ich würde mich jetzt einfach mal dazu hinreißen lassen, das zu behaupten, dass das nicht unbedingt notwendig ist, weil diese kleine, diese Polyurethanfolie ist es, glaube ich, die den Kaff ausmacht, die ist halt einfach so dünn und so weich, dass die auch in ungeblockter Form keine Nekrosen oder Druckstellen macht. Im Gegensatz zu dem herkömmlichen Material, wenn du so einen normalen Kaff hast, den du entblockst, dann hast du ja so diese Fältelung, diese Mercedes-Stern-Fältelung. Und das sind diese drei Furchen, die man auch quasi sehen kann, bronchoskopisch, nach einer traumatischen Extubation. Da werden so richtig drei Schlitze in die Schleimhaut geschnitten. Ja. Und das Gleiche passiert natürlich auch in der Trachea, wenn der Tubus nicht gekafft ist, also wenn der Kaff nicht aufgeblasen ist. Und darauf bezog sich das. Bei den Mikrokafftuben wäre ich da ein bisschen großzügiger.
Liberaler, ja. Mhm. Ja, also deshalb, man muss ein Material kennen, aber ich glaube, grundsätzlich sollte hängen bleiben, wenn man einen gekafften Tubus nimmt, sollte man schon ihn auch blocken. So, das, damit macht man auf jeden Fall vieles richtig. Ja. Und wenn man einen geblockten Tubus inseriert und der ist schon komplett dicht, dann ist er wahrscheinlich zu groß. Und das ist auch wichtig, glaube ich, dass man dann dran denkt, okay, ich probiere mal den kleineren. Da hat man doch eine höhere Tubewechselrate. Und auch hier kommen wir dann, Entschuldigung, Gordon, gleich kannst du reden. Und so kommen wir auch wieder zu dieser Formel 3,5 plus Alter durch 4. Ne? Deshalb lieber tendenziell eher einen kleineren nehmen. Und ich bin auch über die Zeit immer dazu hingegangen, wenn ich einen geblockt nehme, nehme ich tatsächlich einen kleineren Tubus als ungeblockt.
Ja, besonders wenn man nasal intubieren möchte. Ne? Da ist ja dann die Engstelle doch noch eine Etage höher.
Ja.
Und bei einem ungekafften Tubus, das ist immer diese Nomenklatur, die schwierig ist, ne? Also die Tuben sind ja per se nicht geblockt oder ungeblockt, sondern gekafft oder ungekafft. Jetzt bin ich wieder der Klugscheißer, ne? Tut mir leid, aber es ist halt eine Wahrheit. Und geblockt sind sie dann, wenn ein gekaffter Tubus aufgepustet wird in der Trachea.
Vollkommen richtig.
So, also reden wir hier von gekafften und ungekafften Tubus und ein ungekafter Tubus ist auch noch eine Regel, eine Faustregel, ist dann zu groß, wenn bei 20 mm G-Spitzendruck 20 Zentimeter Wassersäulespritzendruck der Tubus keine Leckage hat. Also spätestens dann sollte er undicht sein, dann ist er richtig. Ist er dann noch dicht, ist er eigentlich zu groß.
Super, haben wir jetzt auch über Intubation gesprochen, ne? Obwohl es ja über Extubation geht. Also warum reden wir denn eigentlich so viel über die Extubation? Warum ist das so wichtig? Denn es geht einfach darum, die Perioperative Respiratory Adverse Events, PRE, so wird es in der Literatur beschrieben, zu vermeiden. Dieser Begriff ist gar nicht so einheitlich geregelt, aber übersetzt heißt das, wir wollen respiratorische Komplikationen vermeiden. Und da gibt es einen Artikel, der letztes Jahr im Pediatric Anesthesia erschienen ist, im November. Und ich finde, die haben das richtig toll aufgedröselt, woran man so denken kann, um so ein perioperative respiratorische Events zu vermeiden.
Den werden wir auch in den Shownotes verlinken. Allerdings, hast du ja schon gesagt, Pediatric Anesthesia ist kein Open Access Artikel.
No foam.
Aber vielleicht, bitte?
No foam.
No. No foam, richtig. Aber möglicherweise kriegt ihr ja den Artikel über eure Kliniken oder jemanden, den ihr kennt, der jemanden kennt.
Über den Dealer eures Vertrauens.
Und der Artikel befasst sich im ersten Teil mit der Antwort auf die Frage, warum wir immer so einen Bohai um den Atemweg machen.
Ja, das liegt aber auf der Hand. Das ist ja so, dass Hypoxien ja im perioperativen Setting Komplikationen machen können. Das ist ja logisch. Und auf der einen Seite führt es dazu, dass wir ungeplante Intensivaufenthalte haben oder eben lebensbedrohliche Hypoxien haben. Ne? 2/3 aller Herzstillstände im perioperativen Setting gehen schon auf Hypoxien zurück, sagt man so. Ja. Und ja, das ist natürlich dann deshalb wichtig, dass man sich mit den sogenannten PREI, also den Perioperative Respiratory Events oder auf Deutsch mit den perioperativen respiratorischen unerwünschten Ereignissen beschäftigt.
Genau. Und mit der Extubation, und deswegen kreist hier in diesem Podcast alles darum, betreiben wir quasi Risikomanagement in seiner reinen Form.
Ja. Dann lass uns doch jetzt mal, Gordon, über das Risikomanagement sprechen. Der beste Notfall ist der, den man nicht hat. Also wenn man Richtig. Die Risikofaktoren kennt, die so einen PREI verursachen können oder was damit assoziiert ist, dann kann man die ja vielleicht bewusst reduzieren oder entsprechende Maßnahmen ergreifen. Genau. Lass uns mal darüber reden jetzt.
Also lass uns nochmal kurz wiederholen, was PREIs sind, was dazu gehört. Das ist der Laryngospasmus, der Bronchospasmus, das sind die Major PREIs, und dann gibt es Minor PREIs, das ist so Hypoventilation oder kurze Apnoephasen, Hypoxämie, definiert als kleiner als 95%. Also relativ großzügig.
Finde ich auch.
Prolongierter Sauerstoffbedarf, Aspiration, Mikroaspiration oder Obstruktion, also so eine nach hinten fallende Zunge, starker Husten oder die Notwendigkeit zur Reintubation. Und diese Dinge werden maßgeblich beeinflusst durch patienteneigene Faktoren. Jetzt kommt da ein bisschen Struktur rein. Operative Faktoren und institutionelle bzw. anästhesiologische Faktoren. Und man ist deutlich besser aufgestellt, wenn man diese Risikofaktoren präoperativ identifiziert hat.
Ja, genau. Eigentlich ist das so wie immer, ne? Man muss immer sagen, immer der Patient, die OP, die Anästhesie. Das ist ja auch bei der Leitlinie Evaluation von kardialen Risikopatienten im perioperativen Setting. Ja. Das sind ja auch immer diese drei gleichen, und eigentlich kann man das für viele Situationen anwenden und eben auch hier.
Genau.
Ja, und dann gehen wir mal durch. Was sind patienteneigene Faktoren? Also das Erste, was in diesem Artikel genannt wird, ist das Alter. Und da sind vor allem Kinder unter 3 Jahren gemeint. Je jünger das Kind ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines PREI. Ja, und das ist ja schon irgendwie auch logisch. Ja, darüber haben wir ja in der ersten Folge gesprochen bei uns, in der Lungenfolge, dass warum Hypoxien so gerne mal auftreten können. Und hier wurde so als Trennpunkt sozusagen 3 Jahre genannt.
Genau, mit jedem weiteren Jahr, dass das Kind altert, sinkt die Wahrscheinlichkeit um 11%.
Genau. Ein weiterer Punkt ist die Unreife der Lunge. Und das fand ich ganz interessant. Das ist, da drehen wir ja wieder über die Frühchen, so wie in unserer Frühchenfolge. In der Frühchenfolge habe ich ja auch immer Angst vor diesen Hypoxien gehabt, aus guten Gründen. Und das Spannende ist aber hier, dass diese respiratorischen Probleme auch über die 60. postkonzeptionelle Woche hinaus dauern können.
Genau.
Spannende Sache. Also das heißt, jetzt ganz konkret, wenn man in der Prämit ist und man hat ein halbjähriges Kind da zu sitzen und die Mutter erzählt einem, das hat das Kind in der 30. Woche bekommen, ist aber schon seit 3-4 Monaten zu Hause, dann muss man auch bei einem banalen Eingriff damit rechnen, dass es eben zu respiratorischen Komplikationen führen kann, obwohl das halt schon, ich sag jetzt mal, mit einem halben Jahr etwas robuster vermeintlich ist, aber.
Ja, trotzdem. Dieses Kind gehört formal überwacht mit Arztnähe am Monitor, weil das einfach eine hohe Apnoe-Gefahr hat. Und letztendlich reicht da in 90% der Fälle eine Stimulation, und das Problem ist behoben. Man muss es aber eben wissen, und man muss es eben auch kommunizieren an die das Kind postoperativ dann betreuen.
Ja. Du hast auch mal auch in einer anderen Folge gesagt, dass in eurem Klinikum bis zur 60. postkonzeptionellen Woche die Kinder immer mit Monitor überwacht werden und mit Arzt, oder?
Ja, genau. Wir haben da extra für die Kinder haben wir einen Standard entwickelt, interdisziplinär, und der funktioniert ganz gut.
Ja. Und ab der 60. Woche würden die über den Aufwachraum gehen, dann auf Normalstationen, wenn sie jetzt keine Risikofaktoren haben.
Genau, richtig. Das würden wir Patienten individuell entscheiden, genau.
Gut, jetzt haben wir das Alter, die Frühgeburtlichkeit, beziehungsweise die Lungenerkrankungen im Rahmen der Frühgeburtlichkeit, dann gibt männliches Geschlecht, das ist auch ein eigener Risikofaktor, was ich total spannend finde und auch irgendwie komisch. Kann ich mir gar nicht erklären, warum das so ist.
Können wir auch nicht erklären. Ja.
Weiß ich nicht.
Nehme ich einfach so hin.
Dann der ASA-Status, 3 und 4, aber das ist ja irgendwie, liegt auf der Hand, ne? Wenn man ein Kind so schlecht einschätzt, dann liegt das ja auf der Hand, dass es kardiopulmonale Komplikationen haben kann.
Genau. Gleiche gilt für Übergewicht und Syndromkinder. Ja. Ne? Also da muss man einfach sagen, die sind prädestiniert für PREI.
Genau. Dann haben wir noch die Kinder mit dem Atemwegsinfekt. Das ist auch ein spannendes Thema. Da hat sich ja so etabliert, dass man 2 Wochen wartet, dass das Kind infektfrei ist, ne? Vor der OP. Das kennst du auch so, Gordon, oder?
Ja, das kannst du natürlich für die HNO-Kinder in der Regel vergessen.
Ja, genau. Da gibt's, das ist, glaube ich, die Riesenausnahme. Deshalb sind die ja so kompliziert. Ich weiß, du stehst auf dem Kriegsfuß mit den HNO-Kindern.
Nein, gar nicht. Es ist eine Herausforderung. Ich mag den nicht gerne. Aber ich möchte auch dabei sein und nicht den Assistenten zum Ende der Kinderrotation diese Kinder überhelfen, weil die fallen einem einfach auf die Füße. Da braucht man, auch wenn die 4 Jahre alt sind, brauchst du einfach einen erfahrenen Assistenten an der Seite.
Ja, genau. Ja, eine Oberärztin aus der Kinderintensivstation meinte mal, ja, sie hat das Gefühl, bei manchen speziellen Viren, also insbesondere beim RSV-Virus, da müsste man eigentlich auch 6 bis 8 Wochen warten, bis die so wirklich nicht mehr diese bronchiale Hyperreagibilität haben.
Ja.
Finde ich sehr spannend. Also wahrscheinlich ist es auch noch virusabhängig tatsächlich. Ne? Und jetzt mit Corona, da nochmal eine spannende Frage, die wir so noch gar nicht wissen, ne? Wie das sich da eigentlich verhält.
Können wir nicht beantworten bisher, ja. Überhaupt nicht.
Manchmal ist es auch, manchmal sehr schwierig, das zu entscheiden, sozusagen, verschieben wir jetzt die OP oder lassen wir sie jetzt laufen? Wenn so ganz typische Anamnese könnte ja in der Prämedambulanz sein, Mutter kommt, ja, vor einer Woche hatte der so Husten gehabt und Schnupfen, einmal kurz aufgefiebert, jetzt ist das wieder gut. Und dann denkst du dir so, ja, okay. Und dann sagt doch der Chirurg, ja, Sättigung war doch 95% immer. Ich habe die Lungen auskultiert, die waren gut. Und dann sagst du, ja, verschiebst du jetzt die OP oder verschiebst du die eben nicht, ne? Und das ist immer.
Also man muss da mehr Faktoren mit berücksichtigen. Wenn wir da jetzt nochmal näher drauf eingehen wollen, ne? Wenn die fieberfrei sind, die Kinder, und die keine Dynamik haben zu dem Zustand von davor, das ist für mich ausschlaggebend, dann bin ich da sehr zurückhaltend mit Absetzen von OPs. Man darf dieses ganze Soziale drumherum auch nicht aus den Augen verlieren. Ne? Die OPs werden langerhand geplant, dann ist vielleicht Urlaub genommen worden oder es wurde in die Schulferien verlegt, es wurde eine Kinderbetreuung für das andere Kind organisiert, alle sind aufgeregt, alle haben sich irgendwie vorbereitet. Ich kann mich daran erinnern, es saß mal eine Mutter im Prämedikationsgespräch vor mir, völlig fertig, die war echt ein Schatten ihrer selbst. Die hatte seit 4 Jahren ein OSAS-Kind, das nicht eine Nacht durchgeschlafen hat. Das war an einer kontinuierlichen Sauerstoffsättigung und dieses Gerät hat alle 20 Minuten alarmiert und diese Mutter hat seit 4 Jahren alle 20 Minuten ist sie nachts um dieses Kind rumgeturnt. Was das für ein Leidensdruck ist, ja. Da muss irgendwann mal diese chirurgische Sanierung erfolgen. Und wenn dann das Kind verrotzt ist, natürlich, weil es Adenoide hat, dann ist das eigentlich keine Indikation dafür, diese Operation
zu verschieben. Ist es nicht, ne? Augen zu und durch, ne? Ja.
Diese Kinder brauchen halt einfach sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viel Zeit, ein gutes Risikoassessment und eine gute Behandlung. Da reden wir ja noch drüber, wie man das anästhesiologische Management da organisieren kann. Und dann kann man die gut durch so eine Operation bringen, gar keine Frage.
Ja.
Es ist halt einfach anspruchsvoll.
Ich möchte auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, weil mir dazu auch eine Geschichte einfällt. Ich habe da einmal ein Mädchen narkotisiert für eine OP, es war nichts Großes, ich weiß auch nicht mehr, was es war. Ich weiß nur, dass nachdem ich es extubiert habe, das Kind einen schweren Bronchospasmus hatte. Und erstmal war das schwer, das zu erkennen, so tatsächlich, weil es so schwer war, dass man nichts gehört hat, nicht mal Giemen oder ich habe nur gesehen, dass die Sättigung fiel und hab dann das gemacht, was man so macht, Sauerstoffgabe, Piep, nochmal auskutiert und naja, schlussendlich habe ich dann das doch erkannt, dass eben Bronchospasmus ist, habe ihr Bronchodilatatoren gegeben, aber es wurde einfach nicht besser. Und dann habe ich sogar gebeten, dass die eben genannte Oberärztin kommt und das mit mir zusammen beurteilt im OP. Sie hat das auch gemacht, fand ich total klasse. Und sie meinte, ja, guck mal, ob du es irgendwie hinkriegst. Sie haben jetzt gerade kein Bett, wie es halt immer so ist. Ne? Aber schlussendlich habe ich sie dann intubiert wieder und dann intubiert und beatmet auf intensiv verlegt. Habe dann natürlich auch geguckt, wie lange es gedauert hat, bis die extubiert werden konnte. Und es hat über 24 Stunden gedauert. So lange war sie noch nachbeatmet. Und Ende vom Lied war, ja, sie hat einen Infekt gehabt und das hat die Mutter einfach nicht angegeben.
Ja.
Und dann sieht man, wie doll dieses hyperreagible Bronchialsystem aus den Latschen tritt, wenn man einfach das nicht abwartet. Ne? Also es ist halt wirklich, wirklich eindrücklich gewesen und das ist schlimm. Also hätte ich das vielleicht gewusst, hätte ich dann gesagt, nee, dann müssen wir jetzt echt nochmal verschieben, die OP. Ne?
Und das war aber ein echter Infekt
und
es war eben nicht dieser normal chronische Rotzezustand, den die Kinder zu Hause haben. Ne?
Es war so gerade abgeklungen, hat sie nie gesagt, die Mama und die Tochter hat es auch nicht präsentiert klinisch, ne? Und aber trotzdem in den Bronchien hängt immer was anderes mit.
Deshalb muss man danach fragen. Weitere patienteneigene Risikofaktoren wären dann noch eine positive Familienanalyse für Erkrankungen aus dem atopischen Formkreis, ja, Raucherhaushalt, OSAS ist klar. Neuromuskuläre Erkrankung ist klar, ist vielleicht den Syndromkindern auch zuzuordnen und Herzkinder mit Herzinfarkt. Und es ist auch bekannt, dass diese Probleme einen synergistischen Effekt haben, wenn mehrere aufeinandertreffen.
Ja. Es gibt auch Scores, um Risiko vorherzusagen, insbesondere in Bezug auf OSAS-Kinder. Und das ist zum Beispiel der SDBUR oder ja, oder wie würdest du es aussprechen? Genau, und dann gibt es noch so einen Fragebogen, den PSQ, Pediatric Sleep Questionnaire. Und es gibt dann noch einen Fragebogen für die Atemwegsinfekte, den sogenannten Colds Score. Ja, was kann man dazu sagen? Also es gibt Scores auf jeden Fall für Themenbereiche. Ich finde sie persönlich mal sehr umständlich, weil man sich das mal so merken muss und das ist zu viel. Aber wer sich dafür interessiert, der kann das gerne nochmal natürlich nachschauen. Wir verlinken
das. Packen wir in die Shownotes, oder?
Genau, packen wir in die Shownotes. Na, je mehr Scores es gibt, desto komplizierter wird irgendwie auch dann das ganze Risiko-Assessment, finde ich.
Man kann ja natürlich fallbezogen oder symptombezogen einsetzen.
Ja.
Ja, dann gibt es noch die Möglichkeit der Biomarker-Testung. Das ist so ein bisschen experimentell, also wir würden das nicht tun. Da spielt der Gedanke eine Rolle, dass beispielsweise hohe Graspollen-IgE-Werte mit einer erhöhten Prey-Wahrscheinlichkeit korrelieren. So, dann kann man diese Kinder vorher identifizieren, aber spielt bei uns überhaupt keine Rolle.
Gordon, jetzt haben wir die patienteneigenen Faktoren besprochen. Welche chirurgischen Faktoren gibt es noch, die uns möglicherweise ein Prey verursachen?
Also das sind erstmal allgemein gesprochen die Risikofaktoren, die mit der Prozedur in Zusammenhang stehen, meinst du, oder?
Genau, zum Beispiel.
Ja gut, also das sind natürlich irgendwelche Operationen an den oberen Atemwegen wahrscheinlich prädestiniert, ne? Adenotomie, Tonsillektomie oder Zahnextraktion. Dann Prozeduren, die direkt am Larynx manipulieren oder an der Trachea durchgeführt werden, Bronchoskopie zum Beispiel, das fällt mir so ein.
Ja, gerade bei dem NKG-Kindern habe ich immer so ein Bild in meinem Kopf, die speicheln halt unglaublich viel, es blutet, das schmeckt blöd, die haben auch noch möglicherweise eine Betäubung im Mund, das ist wirklich unangenehm für die und dass mal so ein heißes Spiel ist mit denen, wie man die am besten betreut, das liegt irgendwie auf der Hand und da bin ich auch mal echt mega angespannt.
Die Spaltenkinder sind krass anspruchsvoll, wie ich finde, weil die haben natürlich am Ende nicht nur einen veränderten Atemweg im Verhältnis zu vorher, die haben natürlich auch enorme Schmerzen und das muss brennen wie Feuer und also die haben natürlich ein extrem hohes Risiko. Ja,
genau, und die möchtest du halt dann mit Schmerzmitteln abschirmen. Wenn du nachher zu viel abgeschirmt hast, hast du ein Atemwegsproblem möglicherweise, aber du hast eben auch dann genau dort operiert und würdest ja fünfmal drüber nachdenken, die nochmal zu intubieren oder was auch immer zu machen. Ne? Ja, da kannst du nicht mal eben schnell eine Larynxmaske reinlegen möglicherweise. Ne?
Auch eine hochanspruchsvolle
Klientel, finde ich auch. Mag ich auch sehr unangenehm. Ich habe bis jetzt Glück gehabt, dass es nichts passiert ist. Ja, das ist Glück. Ja, doch Glück. Naja, beides. Ja, aber ich bin nervös bei sowas. Ich bin jetzt auch ja kein Anästhesie-Gott oder so, aber ich meine, ich will nur sagen,
ich
habe auf jeden Fall sehr viel Respekt davor. Ich habe wirklich, wirklich viel Respekt davor und auch das sind für mich Kinder, bei denen ich wirklich gestresst bin. Also, wo ich dann jedes Mal denke, boah, hoffentlich haben wir eine gute Schmerztherapie, hoffentlich klappt das alles, wie wir uns das vorgestellt haben. Und auch da erinnere ich mich an ein Kind, was sehr viel gespeichelt hat, wo wir dann auch noch die Kinderintensiv zu Hilfe geholt haben, die uns auch noch ein paar Tipps gegeben hat, was wir so, na, wir haben so denen gesagt, hey, hört mal, hier ist ein Kind, das ist, gefällt uns gar nicht so richtig, wir kämpfen hier um den Atemweg, wollen eigentlich nicht auf Intensiv das Kind verlegen, habt ihr noch neue Ideen und das fand ich auch gut, dass man sich so interdisziplinär und kollegial miteinander geeinigt hat, ja, die man da macht und das ist, glaube ich, auch eine gute Message vielleicht an der Stelle, wenn man nicht weiter weiß, Hilfe holen und auch wenn man Oberarzt ist, auch wenn man Chefarzt ist, man kann immer Hilfe holen und egal.
Völlig egal, genau. Es geht ja um das Kind.
Genau.
Es geht ja nicht ums Ego oder um selbst.
Ja.
Und ich finde auch, das Hinzuziehen von Kollegen heißt nicht, dass ich selber keine Fachkompetenz habe, sondern das ist immer ein Ausdruck von Verantwortungsbewusstsein.
Richtig. Ne? Und ich glaube
auch Selbstreflexion.
Ja, genau. Und ich glaube, ich finde, das macht einen starken Anästhesisten aus, eben, dass er sagt, ich brauche jetzt Hilfe. Auch wenn ich Facharzt bin, auch wenn ich dies und jenes schon gemacht habe. Und dann auch nicht sich zu verstecken. Ja.
Bin ich absolut bei dir.
Zugangswege war noch Laparoskopie versus Laparotomie. Da kann man sagen, dass es gar keine Daten gibt so richtig, ne, bei Kindern mit laparoskopischen Eingriffen.
Was man weiß, ist, dass natürlich ein schmerzender Bauch zu einer Schonhaltung und einer Schonatmung führt. Das ist klar und das ist auch gesunder Menschenverstand. Und hier hilft die Regionalanästhesie. Großer Freund. Ja, also gut, PDK ist natürlich eine heiße Kiste, sollte man wirklich nur machen, wenn man auch entsprechend viele Fälle hat. Und das ist den Zentren vorbehalten. Aber man kann einen Tablock stechen. Ich sagte das ja schon mal bei einer Laparoskopie und bei einer Laparatomie. Das vermindert das Auftreten von schmerzbedingter Hypoventilation postoperativ.
Ein weiterer Risikofaktor, der identifiziert wurde für das Auftreten von PRAE, ist das Timing der Operation, also wann es stattfindet. Und zwar ist es so, dass Notfälle einfach mehr Komplikationen machen. Das liegt irgendwie auch auf der Hand, finde ich. Man muss halt nur wissen, wenn man ein intubiertes Kind zum Beispiel übernommen hat, dann muss man damit rechnen, beim Extubieren, wenn man es extubieren möchte, dass es eben zu respiratorischen Events kommen kann.
Ja, genau. Oder eben im anderen Sinne, Timing haben wir ja schon bei den Frühgeborenen einmal angeschnitten, dass Elektiv-Eingriffe natürlich dann so getimt werden sollten, dass sie möglichst nach der 60. postkonzeptionellen Woche stattfinden und nicht genau in dieser vulnerablen Zeit.
Ja. Und auf diese Faktoren, die wir gerade genannt haben, also sowohl die Patientenfaktoren als auch auf die OP-Faktoren, haben wir leider keinen Einfluss, aber wir können vielleicht was mit der Anästhesie machen. Ne? Das ist dann der nächste Punkt.
Genau, das anästhesiologische Risikomanagement. Und da geht's halt los mit den institutionellen Faktoren und den anästhesiologischen Faktoren. Und da zählt als erstes die Location dazu und die Erfahrung. Also eine Zentralisierung, das wissen wir, erhöht die Patientensicherheit, weil alle mehr Erfahrung haben mit dem, was sie tun. Und der erfahrene Anästhesist erhöht die Sicherheit oder zumindest ein erfahrener Supervisor, weil wir müssen auch ausbilden und dann werden auch unerfahrene Anästhesisten mit der Kinderanästhesie betraut, aber die sollten nach Möglichkeit immer supervidiert werden.
Ja, das ist auch bei uns das Konzept jetzt so, kann man sagen, dass wir etabliert haben, bei euch ja auch. Ne? Ihr habt ja auch so ein Kinderanästhesie-Team in der Klinik.
Genau.
Ja, sogar mit Rufdiensten, genau. Und so, würde ich mir auch wünschen.
Genau.
Okay.
Und das klappt ganz gut in der Umsetzung, auch in der Einteilung. Ne? Auch bei Personalnot wird an der Stelle nicht gespart. Und da bin ich wirklich auch unserer OP-Koordinatorin und dem Chef sehr dankbar, dass die das ermöglichen.
Mhm. Dann ist noch der Ort der Prozedur wichtig. In Außenstellen steigt das Risiko um das Dreifache in Bezug auf die Patientensicherheit. Also die sogenannte weiße Anästhesie, ne? So nennt man das ja, glaube ich, auch umgangssprachlich.
Genau, stimmt. Ja.
Die ist schwierig. Also wir haben auch gerade ganz aktuell das Thema, dass das MRT umziehen muss. Und allein schon diese Tatsache, dass wir einen neuen Bereich haben werden, in dem wir arbeiten müssen, die Laufwege andere sind, weiß denn jeder, wo das überhaupt ist? Kommt man dahin? Was ist, wenn ich mal wirklich mal einen schwierigen Atemweg habe? Dauert das dann länger, dass da jemand dahin kommt und hilft?
Ja.
Das sind alle so Probleme eben. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass das eben ein Risikofaktor ist.
Und was hier jetzt unter den institutionellen Faktoren noch zu nennen, also das sind ja organisatorische Strukturen eigentlich, die jetzt hier eine Rolle spielen, die Patientensicherheit erhöhen können. Das sind die strukturierten Ausbildungsprogramme, ganz wichtig, regelmäßige Trainings. Und dazu gehört auch Implementierung und Befolgung von Standards und Checklisten und eben die Verwendung von Vorhersagescores. Das ist alles nachgewiesen, dass das anästhesiologische Risiko vermindert.
Gut, dann gibt es noch das präoperative Risikomanagement.
Genau, haben wir schon angesprochen, die Risikoidentifikation, also Evaluation und Scores. Dann medikamentöse Prämedikation, das ist interessant, das ist nämlich Fluch und Segen zugleich.
Ja, das ist ein spannender Punkt, denn auf der einen Seite erleichtert das Midazolam als das Standardmedikament zur Prämedikation die Einleitung enorm, aber auf der anderen Seite, gerade bei kurzen Eingriffen, kann es dazu führen, dass eben die Kinder nicht richtig wach werden, noch nicht so richtig Schutzreflexe haben, vielleicht bradypnoisch sind und das eben uns dann halt den Fluch bringt, wie du es gerade genannt hast, dass es zu schlaffen oberen Atemwegen führt oder eben zu
also bei den vorerkrankten Kindern, also die sozusagen eine Respiratory Illness haben, eine sogenannte Urti. Das ist so lustig, das klingt irgendwie
Schweizerdeutsch.
So, genau, ist Schweizerisch. Also Upper Respiratory Tract Infection oder OSAS. Da haben wir ein erhöhtes Risiko, wenn wir die mit Midazolam prämedizieren. Da ist Dexmedetomidin überlegen. Bei Kindern ohne Vorerkrankungen gibt es aber tatsächlich einen Hinweis auf eine protektive Wirkung, wenn man die mit Midazolam prämediziert.
Ja. Sehr spannendes Thema, wirklich. Ich liebe dieses Thema präoperatives Risikomanagement unter diesem Aspekt des Midazolams und überhaupt.
Du wirst dich schon noch darüber habilitieren. Pass mal auf.
Na, mal gucken. Der nächste Punkt sind die Bronchodilatatoren. Wie handhabst du das eigentlich? Ich kann dir sagen, ich bin da sehr nachlässig. Ich würde das den Kindern zukommen lassen, die Risikofaktoren haben, die wir auch schon genannt haben. Also die Kinder mit vielleicht einem abgelaufenen Atemwegsinfekt, die schon so ein bisschen schnoddrig vielleicht wirken, Hustenreiz haben.
Genau, die profitieren auch davon. Die profitieren von der leichten Relaxierung der Lattenmuskulatur, so ein bisschen Abschwellen, das vermindert den Atemwegswiderstand. Also die Asthma-Kinder profitieren davon. Hustenreiz hast du gesagt, ne? Dann wirkt das mastzellstabilisierend. Das habe ich das erste Mal gehört, wusste ich vorher nicht, glaube ich aber sofort. Und entsprechend vermindert es die Ausschüttung von proinflammatorischen Mediatoren, was natürlich bei so einem bestehenden Urti produktiv zu wirken scheint.
Ja, ja, genau. Anticholinergika reduzieren das Prey allerdings nicht, ne, muss man dazu sagen. Das ist dann tatsächlich auf die Beta-2-Sympathikomimese zu beziehen, aber nicht eben auf die Muskarinerge-Reaktion, spannenderweise.
Ja. Okay, intraoperatives Risikomanagement. Nächster Punkt, ne?
Genau.
Interessant fand ich, hätte ich auch so nicht gedacht, dass das Risiko für PRAIS unabhängig von der Form der Einleitung ist, für Kinder ohne Risikofaktoren. Ne? Und Kinder mit Risikofaktoren, also mit einem Urti, die scheinen von der IV-Einleitung zu profitieren.
Ja, was irgendwie auch nahe liegt, ne? Wenn die Kinder so ein Gas einatmen und oberen Atemwegsbeschwerden haben, dann reizt es vielleicht noch zusätzlich und dann das ist ja schon, dann hast du das PRAIS schon da eigentlich. Ja, was aber auch spannend war, war Lidocain, das IV-Applikation reduziert Laryngospasmus. Also das fand ich ja wirklich verrückt. Und da
hast du das schon mal gemacht?
Nee, habe ich nie gemacht und würde ich auch wirklich nicht empfehlen zu machen. Also ich bin da sehr zurückhaltend, was das angeht. Das ist erstmal überhaupt nicht dafür zugelassen, damit geht's ja schon los. Und Kinder sind Blackboxen, darüber haben wir auch schon gesprochen. Du weißt einfach nicht, wie hoch der toxische Spiegel ist vom Lidocain, wenn du es IV gibst. Würde ich nicht machen.
Ja, man kann es topisch anwenden, ne? Aber naja, da hätte ich eher Sorge, dass es sozusagen den Beginn der ersten Nahrungsaufnahme wieder verzögert, weil die Kinder nicht richtig schlucken können. Und da kaufe ich mir unerwünschte Nebenwirkungen ein, die ich eigentlich nicht haben will. So. Erreicht man das nicht das Gleiche mit einer Relaxierung, frage ich mal?
Ja, also mit einer Relaxierung kann man natürlich sich bessere Intubationsbedingungen schaffen, das ist klar. Und das ist ja, glaube ich, bewiesen und gezeigt. Und die Alternative wäre halt, mehr Anästhetika zu benutzen, um genauso gute, sage ich jetzt mal, Intubationsbedingungen zu schaffen, die dann aber wiederum mit einer instabileren Hämodynamik einhergehen. Ja, das heißt, das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum man von den Muskelrelaxantien profitiert. Und die Laryngospasmusrate ist auch geringert nach Relaxierung, soweit ich weiß, oder?
Tatsächlich könnte ich jetzt keine Studie zitieren, aber
ja, also die Frage, von welchen Laryngospasmus man immer auch redet. Ne? Also das ist ja ein Laryngospasmus, der bei der Einleitung passiert. Und den verringert man ja sicherlich durch die Gabe von einem Muskelrelaxant. Und die Frage ist, ob das bei diesen Studien, die wir hier sozusagen im Kopf haben, ob das auch für die Extubation auch gilt. Also da bin ich mir irgendwie nicht ganz sicher. Das macht ja keinen Sinn. Aber das Problem ist bei den Muskelrelaxantien, dass sie eben noch nachhalten können. Ne? Also die.
Genau, richtig. Ein unerkannter Überhang, auch wenn er gering ausgeprägt ist.
Ne? Ja, das ist auch schwer zu messen bei manchen Kindern. Ne? Das ist ja logisch. Ich weiß nicht, habt ihr auch so Spangen für die Erwachsenen, für die Finger, dass sie so, dass du eine Axiometrie machst? Ja, es gibt halt nur eine Größe für alle. Und ich meine, du kannst das nicht bei einem Fünfjährigen machen oder bei einem Dreijährigen oder erst recht nicht beim Säugling. Ja. Ne? Und du musst dich halt auf das Taktile verlassen und dass das nicht gut ist, das wissen wir auch. Und dann ist immer die Frage, hast du die Elektroden überhaupt richtig geklebt? Die Elektrode ist ja so groß wie der ganze Unterarm. Also sprich, das Neuromonitoring ist extrem erschwert. Also muss sicher sein, dass das raus ist, das Muskelrelaxanz. Kannst du aber dem manchmal nicht sein. Und ich glaube, wenn du dann einen Überhang hast, das macht natürlich auch Prey, würde ich sagen. Ne? Also
auf jeden Fall. Hypoventilation, ja. Hyperkapnie mit Sedierung, Mikroaspiration.
Richtig, ne?
Gar keine Frage.
Ich glaube, zusammenfassend würde ich sagen, beim Einleiten verhindert das Prey, beim Ausleiten kann es zu Problemen führen, wenn man das nicht abgeklungen hat lassen.
Richtig.
Konjunktiv 3.
Ja, würde ich unterschreiben. Aber daraus schließen wir am besten eine Relaxierung vermeiden, indem man sie gar nicht braucht, wenn man nicht intubiert, oder sie am Ende zu antagonisieren, wenn man sich nicht sicher ist.
Ja, das ist natürlich auch wieder so ein Kostenpunkt. Ne? Aber
prevent from economical exploitation. Ja,
was wir in der letzten Folge gesagt haben.
Ja, genau.
Okay, du hast aber gerade noch einen Stichpunkt genannt, Gordon. Larynxmaske sticht Tubus.
Okay.
Passt. Bist du Kartenspieler eigentlich?
Nee, gar nicht, überhaupt nicht.
Nein, aber damit ist gemeint, dass wir halt die Larynxmaske immer bevorzugen gegenüber der Intubation, da es gezeigt ist, eindeutig, dass der Tubus immer mit erhöhten Prey einhergeht eigentlich.
Genau, und zwar gilt das für jede Altersgruppe, auch für Säuglinge. Es hat den Vorteil, man kann auf die Relaxierung verzichten, habe ich gerade gesagt. Gilt auch für Übergewicht, ja, wenn die Spitzendrücke unter 20 bleiben. Und es gilt auch für Urti.
Ja, komisch, ne? Wobei da ist die Rate an Komplikationen vom Prey erhöht, aber bei Intubation noch mehr. Ne? Also so genau. Der Vergleich war wahrscheinlich zu einem Kollektiv, das keinen Upper Respiratory Tract Infection hatte.
Ja.
Ich habe es nochmal ausgesprochen und alle wissen, worum es eigentlich geht bei Urti.
Narkoseführung.
IV scheint ein bisschen Vorteile zu haben gegenüber der volatilen Anästhesie.
Mit Propofol, ne? Wegen wahrscheinlich der Reflexdämpfung.
Ja, und was ich auch nicht wusste, ist, dass die ziliäre Funktion, die mukoziliäre Funktion wird bei Propofol erhalten. Also das fand ich spannend. Das war mir gar nicht so bewusst.
Die Frage ist, ob es irgendeine klinische Relevanz hat.
Nicht.
Das ist die Frage.
Ja. Sevofluran würde man ja gerne benutzen, dann ist ja auch gut für die inhalative Einleitung. Desfluran erhöht sogar die Atemwegsreagibilität. Jetzt kommt eine kleine Werbung für einen anderen Podcast, den Hyperkapnie-Podcast. Und wer den gehört hat, der weiß, dass Desfluran sich eigentlich verbietet, überhaupt anzuwenden.
Beatmungsstrategie.
Ja, wenn man so möchte, machen wir eigentlich das, was wir intuitiv eigentlich immer richtig machen würden, wie wir es aus der Kinderintensivmedizin kennen. Ne? Tidalvolumen unter 10 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, Spitzendruck von 30 nicht überschreiten, niedrige FiO2, moderaten Piep und wir sollen natürlich Maßnahmen zum Verhindern von Atelektasen benutzen. Ne? Also den Magen entlasten, Piep drauf machen, vielleicht auch Recruitment-Manöver während der OP. Machst du das eigentlich regelmäßig? Lachmännchen?
Wenn die Sättigung fällt und ich auskultatorischen Hinweis habe für eine
Atelektase, genau,
mache ich das schon. Und Kaff benutzen, da haben wir es nämlich wieder, ne? Weil die Kaffs, die halten den Piep zuverlässiger und vermeiden daher eher die Atelektasenbildung.
Ja. Opiate, auch wieder Fluch und Segen. Die Mischung macht's. Natürlich sollten Kinder keine Schmerzen haben und dadurch schlecht atmen, aber zu viele Opiate sind auch schlecht, insbesondere bei den Kindern mit OSAS und mit was nochmal?
Mit Urti.
Mit Urti, genau. Und und gerade bei Neonaten ist es halt sehr schwierig mit den Opiaten. Ne? Da gibt man ja das auch eher adaptiv als präemptiv. Und das folgt natürlich, die Schlussfolgerung macht eine Regionalanästhesie, wenn es immer nur geht.
Absolut, genau. Alles, was opiatsparend ist, ist gut. Und da zählt natürlich auch eine Infiltration des OP-Gebiets, Wundrandinfiltration, wenn jetzt eine Leitungsanästhesie nicht geht oder man es nicht kann. Das ist in Ordnung, aber trotzdem dran denken und irgendwie kann man dem Kind sicherlich ein bisschen Wundschmerz nehmen.
Und in dem Artikel gab es noch einen Punkt, Deep oder Awake Extubation. Ganz spannender Punkt, finde ich.
Um den dreht sich ja eigentlich hauptsächlich unser Podcast, ne?
Ja, genau. Und das fand ich auch so schön, dass das auch wirklich explizit genannt wurde. Und man kann es grob sagen, beides ist richtig.
Ja.
Man muss halt nur die Vor- und die Nachteile des einen und des anderen Verfahrens kennen. Also wenn man sagt, man möchte ein Kind erfolgreich extubieren, muss es erstmal ein paar Kriterien erfüllen. Das wäre zum Beispiel einmal, dass es ein gutes Tidalvolumen hat, dass es Normoventilation
macht. Was ist ein gutes Tidalvolumen?
Ja, über 5 Milliliter, sagt man, dass es selber zieht, ne? Pro Kilogramm Körpergewicht.
Ja, so kenne ich das auch.
Grimassieren, Zitronengesicht.
Fand ich super, habe ich noch nie gehört, den Ausdruck. Es trifft's auf den Punkt.
Trifft zu, ne? Ja, das habe ich auch mir abgehört von einer Kollegin, die leider nicht mehr da ist oder ich die lange nicht mehr gesehen habe. Aber Zitronengesicht ist ein schöner Begriff. Genau, gerichtete Bewegungen, Augen öffnen und dann, wenn das alles so zutritt, dann kann man das Kind extubieren.
Diese Kriterien, die du gerade genannt hast, die sind per se, wenn eins davon auftritt, schon mal ein Indiz, dass die Intubation zu 80% gelingt. Treffen zwei oder mehrere aufeinander, ist die Extubation statistisch gesehen schon gelungen. Also das ist dann eine sichere Kiste.
Mhm. Kennst du die Sechserregel?
Nein.
Wenn du ein Tidalvolumen hast von über 6 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, MAC von unter 0,6 und ein AdCO2 unter 60, daher die drei Sechsen, dann kannst du das Kind erfolgreich extubieren. Fand ich auch so eine charmante Brücke.
Bringt mich noch dazu, einmal über das CO2 zu sprechen, denn wir sind natürlich angehalten, mit der 10N-Regel auch eine Normokapnie einzuhalten. Das schaffen wir natürlich in der Extubation nicht. Ja, die Kinder, die haben Opiate, der Atemantrieb ist vermindert, die Kinder werden nicht bei 40 anfangen zu atmen, sondern in der Regel ist es 55, relativ zuverlässig. Ja. Und das ist in Ordnung. Wenn die sich normoventilieren und wenn die das Atemminutenvolumen halten, dann kann man die auch mit einem 55er CO2 extubieren. Der Trend muss natürlich nach unten gehen, nicht nach oben. Aber das ist okay.
Das ist das Entscheidende, glaube ich. Ne? Das muss einfach runtergehen und nicht weiter hochgehen. Ja. So mache ich es auch immer.
Kriterien, die nicht für eine sichere Extubation sprechen, sind Schlucken, zum Beispiel Sättigung über 97, eine niedrige entidale Narkosegaskonzentration. Das ist die Sechserregel. da kann man wahrscheinlich unterschiedlicher Meinung sein, aber eine niedrige Konzentration ist wahrscheinlich besser als eine hohe. Und willkürliche Bewegung. Also es muss schon eine gerichtete Bewegung sein und es darf eben nicht nur Husten sein zum Beispiel.
Ja, vielleicht kann sich der Kollege oder die Kollegin nochmal melden mit der Sechserregel und die nochmal uns nochmal erläutern. Aber spannend. Also das widerspricht sich ein bisschen von zu dem, was wir gesagt haben.
Nicht wirklich. Aber es ist doch klar, dass natürlich eine niedrige Narkosegaskonzentration besser ist als eine hohe. Allein schon unter dem Aspekt der Arbeitsplatzbelastung im Aufwachraum. Das ist einfach nicht fair, ein Kind mit einem hohen Abgasanteil in den Aufwachraum zu legen. Die müssen schon einfach runter sein.
Gut, jetzt haben wir geklärt, wann man ein Kind extubieren kann. Und der Vorteil einer tiefen Extubation ist irgendwie, liegt ja nahe, dass das Kind kriegt diesen Stress vielleicht nicht mit, aber hat den Nachteil, dass das Kind eine Obstruktion haben kann. Ne? Das Kind ist noch vielleicht zu schläfrig, die Hypopharynxmuskulatur ist noch vielleicht zu schlaff und das kann obstruieren, das Kind. Wenn das Kind zu wach ist und wir jetzt extubieren, dann besteht die Gefahr, dass es eben so viel hustet, weil dieser Reiz vom Extubieren so heftig ist, dass es darunter desaturiert. Also beides hat so seinen Pro und Contra.
Genau, deshalb gibt es eben auch keinen universelles Kochrezept dafür. Ne? Und es hängt auch vom Atemweg an sich ab. Larynxmasken sind erstens zu bevorzugen, wenn es nur immer geht. Und die werden sicher entfernt bei dem noch anästhesierten Kind mit suffizienter Spontanatmung. Da hast du nämlich den Vorteil, dass du eine geringe Rate an Husten hast, Laryngospasmus oder Sättigungsabfällen, aber eine höhere Rate an Atemwegskonstruktion. Ne? Also die nach hinten fallende Zunge, noch keine vollständig zurückgekehrte Atemwegskompetenz. Und dem muss man Rechnung tragen. Das heißt, muss das Kind entsprechend lagern, Seitenlagerung, Schnüffelposition und das entsprechende Monitoring.
Da bin ich mal gespannt, ob Frau Ungern-Sternbeck sich bei uns melden wird. Weil ich ich meine noch, so auf dem Zeller-Symposium 2019 gehört zu haben, dass sie das so, dass völlig selbstverständlich sei, dass die mit der Larynxmaske in Aufwachung gehen. Vielleicht irre ich mich auch, aber das fand ich schon beeindruckend. Aber das ist eben eine Kinderklinik. Ja, aber
die haben andere Strukturen. Bei
genau,
in der andere, Klinik, die machen richtig. 15.000 Kinderanästhesien, ja. Die machen nur Kinder. Die haben eine entsprechende Betreuung auch im Aufwachraum und auch entsprechende Kompetenz dort und auch einen ärztlich besetzten Aufwachraum, sodass dem Vorgehen sicherlich Rechnung getragen ist.
Ja.
Wir könnten das nicht machen. Ich würde das nicht wollen. Nee,
finde ich auch nicht. Klinik. Aber wenn man jetzt nochmal so die Matrix von Anfang an so aufruft, wie ich das so aufgeteilt habe, und wenn man das jetzt alles zusammenfasst, was wir gesagt haben, dann passt das eigentlich schon, oder? Also ich war dann so beruhigt, ehrlich gesagt, so mein Konzept, was ich mir so angeeignet habe und wo ich nicht mehr wusste, warum ich das eigentlich so mache, das deckt sich eigentlich doch schon ziemlich mit dem, was wir jetzt so gesagt haben.
Was wir tun, ja, genau. Und vielleicht ist noch zu sagen, dass Risikokinder wie mit einem obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom oder neuromuskulären Erkrankungen, dass die von NIF oder CPAP oder nasalem Highflow im Aufwachraum profitieren. Das reduziert die Atemarbeit und vermeidet die respiratorische Erschöpfung. Muss man natürlich dort vorhanden haben.
Gordi, mein Arbeitsehemann, lass uns doch mal zu.
Ach, das war ein Ehevertrag, den du mir da vorgelegt hast, ja.
Ja, immer wenn ich eine Nachricht bekomme, dann fragt meine Frau, na, hat Gordi wieder geschrieben? Ich glaube, sie ist ein bisschen eifersüchtig.
Ja, es ist bei mir zu Hause nicht anders. Ich könnte jetzt theoretisch eine Affäre anfangen und es würde völlig untergehen, weil ich sowieso ständig Nachrichten kriege, was ich vorher nicht bekommen habe.
Fassen wir aber mal zusammen, Gordon. Zusammenfassend können wir das mal in so drei Bereiche gliedern, was wir machen könnten. Präoperative Maßnahmen, intraoperative und postoperative Maßnahmen. Wenn wir in der Prämedambulanz sitzen und wir ein Kind erkennen, dass ein erhöhtes Risiko hat für ein Prey, da müssen wir dafür sorgen, dass es ein Team mit einer hohen Fach- und Durchführungskompetenz gibt, das das Kind betreut. Wir könnten uns überlegen, ob wir eine Prämedikation mit Alpha-2-Agonisten machen, statt mit Midazolam. Und wir können die Wege leiten, dass das Kind präoperativ inhaliert, ein Beta-2-Sympathikum-Mimetikum.
Intraoperativ sollten wir die IV-Einleitung mit Propofol bevorzugen. Lidocain schreibe ich mal mit Bleistift hier rein. Wir machen es nicht. Man sollte die Relaxierung vermeiden, indem man gleich eine Larynxmaske nimmt oder eine großzügige Indikation zur Antagonisierung stellen und die Tiva bevorzugen. Und falls dann doch inhalativ, sollte man Sevofluran, den Desfluran bevorzugen.
Wir sollten vorsichtig mit Opiaten umgehen bzw. sie zurückhaltend einsetzen und damit konsekutiv einhergehend muss man auf eine Regionalanästhesie ausweichen und immer daran denken, dass man auch bei den Kindern großzügig und fast an jeder Körperstelle eine Regionalanästhesie anwenden kann.
Ja, und zur Extubationsstrategie kann man zusammenfassend sagen, dass es einerseits vom Atemwegstyp abhängt, ne, Larynxmaske versus Tubus, und andererseits aber auch im Kontext der OP, des chirurgischen Stimulus, geplant werden soll. Also wenn ich von vornherein Schwierigkeiten hatte, das Kind Masken zu beatmen, dann sollte ich es nach Möglichkeit nicht in tiefer Narkose extubieren. Das will ich damit sagen.
Ja, das sehe ich auch so. Okay, und zum postoperativen Management kann man sagen, dass wir das Kind für eine angemessene Zeit im Aufwachraum oder auf einer geeigneten Station überwachen müssen. Darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, welches Kind wir auf eine ärztlich überwachte Station schicken würden und welches nicht. Wichtig dafür sind halt Standards innerklinisch. Das muss man in jeder einzelnen Klinik definieren und dann sich daran eben halten und das auch so einhalten.
Ich kann anbieten, wenn unsere Hörerinnen und Hörer Inputs möchten, wie so ein Standard aussehen könnte oder wie man so eine Checkliste gestalten kann, schreibt uns an. Ich darf unsere Standards gerne zur Verfügung stellen. Ich schicke sie euch gerne persönlich per E-Mail zu, wenn ihr danach fragt. Und dann könnt ihr mal schauen, wie wir das so machen.
Super, tolles Angebot. Ja, und dann ein gutes Ausbildungskonzept und regelmäßige Trainings und Fortbildungen reduzieren auch das Auftreten von Prey. Und vielleicht, Gordon, sind wir ja ein Teil dieses Punktes, den wir gerade hier aufgeführt haben.
Ja, schön wäre es, ne, wenn wir einfach zu einer Vigilanz beitragen und damit den einen oder anderen Zwischenfall verhindern können. Ist doch super.
Ja, das ist immer diese Krux bei der Kinderanästhesie. Viele sagen ja, wir machen nicht so viele Kinderanästhesien. Wie woher soll das denn wissen? Wir können das nicht so gut. Ja, das stimmt. Das ist immer ein Riesenproblem. Aber die blödeste Kombination ist nicht Routine haben und nicht wissen. Und zumindest diesen Teil mit und nicht wissen können wir vielleicht ein bisschen reduzieren.
Ja, vor allem, wenn man ein niederschwelliges Angebot hat. Ja. Ne? Und wenn man einfach beim Autofahren das hören kann und nicht irgendwie Bücher wälzen muss. Das ist ja so der Motor dieser Podcast-Idee gewesen. Ja. Und es ist schön, dass es so angenommen wird. Wenn man mal auf diese Abrufstatistiken schaut, dann füllen wir mit jeder Folge bisher einen Kongresssaal. Das ist eigentlich krass. Ja, das ist mehr, als wir uns vorgestellt hätten. Und es zeigt einfach, dass wir offensichtlich einen Nerv getroffen haben. Und
ja.
Das motiviert uns weiterzumachen.
Das motiviert uns weiter und ich würde jetzt alle, die jetzt Auto fahren und jetzt gerade hören, die müssen jetzt zweimal ganz kräftig hupen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Oder das Blaulicht anmachen, das geht auch.
Ja, das sind wahrscheinlich gar nicht wenige, die jetzt ein Blaulicht anmachen können, ne? Muss aber erstmal können, ne?
Ja. Ach, schönes Thema, oder Gordon? Ich fand das jetzt echt gut, denke ich mir, oder? Wir haben doch jetzt alles besprochen, was man zu diesem Thema Intubation is a Skill, Extubation is an Art besprechen kann. Wir haben alles so besprochen, alle Themen angerissen, die wichtig sind. Ich bin zufrieden.
Ich bin auch zufrieden. Aber mal gucken, was uns um die Ohren gehauen wird. Konstruktive Kritik ist ja nicht das Schlechteste.
Du möchtest gerne konstruktive Kritik haben, das finde ich gut. Also, liebe HörerInnen und Hörer, schreibt uns bitte und wir würden uns freuen, was von euch zu hören. Gordon, während wir diese Aufnahmen gemacht haben, ist etwas Furchtbares passiert. Es ist ein Krieg in der Ukraine ausgebrochen und wir möchten das nicht ganz unkommentiert lassen.
Ja, genau. Die politischen Ereignisse überschlagen sich und man kann nicht glauben, was man für Bilder sehen muss. Da liegen Frühchen in Decken eingewickelt, intubiert, mit Ambobeuteln beatmet auf dem Boden eines Luftschutzbunkers. Und man kann einfach nicht glauben, dass es diese Bilder nicht aus einem Horrorfilm stammen, sondern tatsächlich gerade die Realität sind. Wir haben viel diskutiert und wir haben uns aber entschlossen, dass diese Entwicklungen keinen Einfluss auf unsere Mission haben. Im Gegenteil, wir sehen uns weiterhin bestärkt, unseren Teil zur Weiterbildung in der Kinderanästhesie beizutragen. Kinder werden weiterhin Narkosen brauchen. Und wenn wir durch unser Gequatsche etwas zur Weiterbildung und Ausbildung beitragen oder zumindest Impulse geben können, werden wir das auch weiterhin tun.
Genau, so machen wir das. Und deshalb möchten wir euch auch einen kleinen Ausblick jetzt geben auf die nächsten Folgen. Wahrscheinlich werden es zwei werden. Es wird um die präoperative Evaluation gehen des Kindes vor Narkose und dann um die Prämedikation. Denn meiner Meinung nach sind das zwei verschiedene Themen.
Aber mal gucken. Ja, es sind auf jeden Fall zwei verschiedene Themen, wenn man die Prämedikation unter der Überschrift betrachtet, dass es um alle möglichen Strategien geht, die geeignet sind, Kindern die, Klammer auf, präoperative, Klammer zu, Angst zu nehmen.
Ganz genau, ja. Und ich glaube, das kann man schön breit treten und sollte man auch einfach, um auch den Fokus auf dieses Thema zu setzen.
Ja.
Super. Dann soll es am Osterwochenende losgehen mit unserer neuen Folge.
Genau, am Karfreitag. Ne? Ja, 15. April ist das.
Strategisch sehr gut gewählt übrigens.
Ja, es ist halt ein Feiertag, der Feiertag in der Mitte des Monats. Und wenn ihr mit dem Auto in die Osterferien unterwegs seid oder zu einem Familienbesuch zum Beispiel, dann könnt ihr uns dabei reinziehen. Wir sitzen auf der Rückbank und quatschen euch voll.
Ja, genau. Und deshalb meinte ich, dass es ein gutes Datum ist, dass wir uns da ausgedacht haben. Ja, nochmal zur Erinnerung, wenn ihr uns unterstützen wollt, geht auf unsere Homepage, auf den Förderbutton. Wenn ihr findet, dass das eine gute Sache ist, dann könnt ihr da auf den Button klicken, wie gesagt, und über den PayPal-Link uns was in den Hut werfen. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen könntet.
Ja, das tun wir. Wir sind also wieder ab Karfreitag, 15. April, mit neuem Stoff für euch da.
Ja, und deshalb bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes mehr zu sagen als
Dobro bacinja.
Dobro bacinja. Dobro bacinja.